Bewegtbild.
Bastarde. Bewegtbild. Bastarde.
Fröhlichen Todestag, lieber Jesus, und frohe Ostern euch allen. Wir sind hier heute für euch am Karfreitag zusammengekommen. Und das sind ich und
Halleluja, Dave. Classic Dave.
Sehr gut. Und wir haben heute ein ganz spezielles Thema, denn wir besprechen am Karfreitag Skandalfilme. Denn, da kommen wir gleich nochmal zu, am Karfreitag darf man gar nicht alles gucken. Ah. War dir das vorher geläufig?
Nein.
Krass.
Wir hatten ja schon mal das als Thema gehabt, von wegen, ja, wie gläubig sind wir, und haben ja festgestellt, oh, wir sind ja beide auch noch Mitglied einer Kirchengemeinde jeweils. Und ja, meine gottesdienstbezogenen Aufenthalte beziehen sich halt wirklich auf meine frühe Kindheit und Jugend, insofern Jugendzeit, dann, das hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, um halt schnell an Geld zu kommen, um mir einen heißgeliebten PC kaufen zu können, um endlich selber bei mir zu Hause Doom zocken zu können. Ja, das war der Anlass. Also von daher bin ich diesbezüglich schon gottesfürchtig, weil es dazu gebracht hat, dass ich meinen damaligen Lebenstraum verwirklichen konnte.
Aber Tanzverbot hast du doch bestimmt mal mitbekommen, also stiller Feiertag und dass die Diskotheken erst um 0 Uhr aufgemacht haben.
Ach, verrückt. Ja, also, was war das mal nach Tanzverbot?
Stiller Feiertag.
Stiller Feiertag. Den Begriff habe ich schon mal gehört.
Ja, und ich glaub, das kennen auch die meisten. Und Tanzverbot kennen vielleicht viele von Bela B.
Ah ja,
der hat mal einen Song gehabt, der hieß Tanzverbot.
Und Guess kennt das bestimmt auch alles, ja. Gehst immer zum Leidwesen, oh scheiße, kann ich erst um 0 Uhr meine Schicht anfangen, fuck.
Das weicht, glaube ich, so ein bisschen auf mittlerweile, aber also ich kenne das noch so aus früheren Diskothekenzeiten, als man das noch regelmäßiger gemacht hat.
Ja.
So Karfreitag war immer scheiße.
Ah, ja.
Beziehungsweise irgendwann auch nicht mehr, weil dann ist man sowieso erst um 2 Uhr in den Club gegangen, dann war es auch egal.
Stimmt, irgendwann. Ja, ich bin
aber
froh.
Aber da war es bis 0 Uhr ja echt stille.
Ja. Du bist ja nur wenige Jahre jünger als ich, aber ich bin froh, dass du eben auch noch diese Clubzeit-Uhrzeiten kennengelernt hast. Ich weiß gar nicht, wie es heute ist, und prinzipiell gibt's ja auch Mentalitätsunterschiede in den Ländern. Ja, ich glaube, wenn du in Amiland um 2 Uhr da erst aufschlagen würdest, dann wären wahrscheinlich schon alle, naja, nicht die Clubs dicht, aber da ist die Party schon ein paar Stunden im Gange. Ja, während bei uns Club-Eröffnung zu meiner jungen Erwachsenenzeit war 23 Uhr in der Regel. Ja, um 0 Uhr sind dann die ersten Leute aufgeschlagen und so richtig los ging es erst um 2, manchmal erst um 3.
Ja,
ey, für mich heute unvorstellbar.
Ey, da stehe ich fast schon wieder auf. Das ist schon wieder senile Bettflucht.
Ja, Mann.
Und wenn ich zur Arbeit fahre, gehen die ersten zur Afterhour.
Stimmt, ich erinnere mich noch daran, wie ich dann damals völlig verstrahlt um 5 oder 6 dann aus dem Club gekommen bin, in die U-Bahn rein und da dann eben... Ja, gut, hatte sich so geteilt. So die Hälfte war verstrahlt und kam aus der Feierei und die andere Hälfte war eben auf dem Weg zur Arbeit. Ja, ja. Typisch Berliner Landleben.
Ja. Aber was ja viel, was, und ich wusste das aus irgendwelchen Gründen schon, es gibt ja nicht nur Tanzverbot, stiller Feiertag, sondern es gibt auch einige Filme, die man nicht gucken, oder beziehungsweise man darf sie gucken, aber sie dürfen nicht aufgeführt werden.
Oh wow. Das ist wirklich auch immer noch Gesetzgebung oder was?
Ja.
Wow.
Also es gibt, und das kann man nachschauen auf der spio-fsk.de Seite, da gibt es eine PDF-Datei, die umfasst über 700 Filme.
Wow.
Und das sind nicht nur FSK 18 Filme, ne? Also jetzt nicht verwechseln mit Spio-JK-Freigaben oder Beschlagnahmung, sondern da sind auch Filme dabei wie Batman hält die Welt in Atem, der ist FSK 6. So. Und die aus verschiedenen Gründen gilt dann an dem Tag, das heißt dann nicht feiertagsfrei, also es ist auch wirklich eine explizite Spalte, wenn du dir so eine Tabelle anguckst,
Alter.
Dann sieht die halt so aus, dass du vorne halt das Jahr hast, dann die FSK-Nummer, die Prüfziffer, Freigabedatum, Filmtitel, Kennzeichen, da ist dann die FSK-Freigabe drin, also ab 18, ab 12 und dann gibt's hinten noch einen Freigabezusatz und wenn da NF drin steht, dann ist der Film nicht feiertagsfrei.
Alter, und dann noch so kryptisch hinterlegt, ja, dass man möglichst abgemahnt wird, weil man das nicht versteht. Alter, Ich freue mich über diese Erleuchtung, die du hier auch für mich reinbringst. Ich vermute aber auch ganz viele von unseren Zuhörenden auch mit erleuchtest. Ja, krass. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte ja, in Deutschland sind wir ja mittlerweile relativ weit, was so Meinungsäußerungen betrifft und so weiter. Aber dass es dann noch so eine Einschränkung gibt, habe ich nicht gedacht. Ich habe ja bei meinem ersten Film, den ich dann nachher noch bringe, kurzen Bezug zum Paragraphen 175. Ja, also freut mich, dass wir beim Thema Skandalfilm auch ein bisschen deutsche Gesetzgebung mit beleuchten können. Ja.
Ja, und dein zweiter Film ist nicht feiertagsfrei.
Okay.
Also wir haben heute einen dabei, der dann, für den das tatsächlich zutrifft. Was man jetzt dazu wissen muss, ist, das betrifft öffentliche Veranstaltungen und Kinos. Streamingdienste und heimische Blu-ray, also ist natürlich logisch, die können halt nicht kontrollieren, ob du dir den anguckst und wollen die auch nicht, aber er darf halt öffentlich nicht gezeigt werden. Ja. Fürs Fernsehen gilt das eigentlich auch nicht, aber es wird häufig, gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, dennoch so gehandhabt.
Wow.
Wurde es auf jeden Fall eine lange Zeit. Also es gab ganz häufig, das Leben des Brian ist ein ganz, ganz klassisches Beispiel. Der wurde von manchen Sendern bewusst sogar so gezeigt, aber viele halt auch eben nicht. Eben weil er das hat, was in ihm drin steckt, nämlich die Kritik an der Kirche.
Okay, so. Aber was ist es bei Batman hält die Welt in Atem? Den habe ich mal damals als Jugendlicher irgendwann gesehen, ja. Ist ja so ein Spin-off aus der alten Batman-Serie aus den 60ern, glaube ich. Das ist eine, wahrscheinlich gab es dann irgendein, als das. Ich vermute ja, dass diese Regelung, dieses Gesetz wahrscheinlich schon ein paar Jahrzehnte zurückliegt und nicht erst die Streamingdienste gesagt haben, ey, wir wollen hier richtig räudige Scheiße, wenn so eine Filme im Kino laufen, mach mal da ein Gesetz bitte, sondern dass es schon ein bisschen älter ist wahrscheinlich. Ich stelle mir da gerade so einen fetten CSU-Politiker vor, der dann ums Eck kam.
Da habe ich gleich noch witzige weiterführende Kunde zu. Aber ja, die Liste, die das betrifft, also die man auch abrufen kann bei Spio FSK, ist von 1980 bis 2015. Danach wurden aber auch noch welche der Liste hinzugefügt, aber deutlich weniger. Ich glaube, während der Corona-Pandemie nur 2 oder 3. Also die meisten wurden in den 80ern zugefügt, da waren es teilweise 90 pro Jahr.
Alter. Da hatten sie wahrscheinlich noch richtig so eine Horde an Mitarbeitern, die sich ausschließlich darum gekümmert haben.
Ja, und die FSK ist ja zusammengesetzt, diese Gremien, die das prüfen, da ist ja auch immer ein Vertreter der Kirche am Start. Und der setzt sich ja meistens irgendwie aus dem Geistlichen, dem Weltlichen und einem noch irgendwas zusammen. Das ist immer so ein Dreiergremium. Und ja, klar, gibt es genug Filme wie Das Leben des Brian oder, wo der kirchliche Vertreter sicherlich mal sagt, so, oh, vielleicht Feiertag, gerade kirchliche, nee, lieber nicht.
Ja.
Und das durchzusetzen, das müssen dann wieder die Bundesländer machen, aber da sind wir ja mit unserem Föderalismus sowieso entsprechend spannend aufgestellt. Und in der Masse sind es vor allen Dingen Komödien, die da betroffen sind, gerade die Satiren eben, ne? Also die sich lustig machen über Dinge, Erotikfilme und Horrorfilme natürlich.
Ja.
Aber es findet sich halt neben Halloween Hostel und sowas und Emmanuel halt aber auch sowas wie Mad Max, wo ich jetzt sage, okay, weiß ich nicht. Da geht es vermutlich eher um gesellschaftliche Aspekte, die dann nicht feiertagsfrei sind und ein bisschen Gewalt.
Boah, das hört sich für mich echt willkürlich an.
Es ist wirklich absurd, wenn du da reinguckst. Also da sind auch Sachen drin, da denkst du dir, hä? Zum Beispiel Max und Moritz ist am Start, A Hard Day's Night, also der Beatles-Film oder Heidi in den Bergen.
Du, alles klar. Ich unterstelle da einfach, wie es manchmal in der Bürokratie so ist, einfach ein Irrtum.
Nee, ich kann es dir sogar erklären, was der Grund ist. Der Grund bei ganz vielen von den Titeln, die man nicht versteht, und das wird auch bei Batman so sein, man muss die Feiertagsprüfung zusätzlich beantragen, weil wir natürlich in Deutschland sind. Das geht ja nicht einfach freiwillig. wenn du eine FSK-Freigabe oder Prüfung beantragst, musst du auch die Feiertagsprüfung mitbeantragen. Wenn du es vergisst, dann wird er halt nicht feiertagsfrei.
Oh Mann.
Und ich schätze, da wird es ein paar getroffen haben, weil auch hier ist auch sowas wie Kalle Blomqvist drauf. Also ich meine, aber der Mann hat wirklich kein Problem mit Ostern.
Also da stand dann wahrscheinlich so auf dem Formular NF, ja, nein. Ja,
genau.
Nur ein paar wussten, was NF heißt und dann wurde das einfach leer gelassen, verstehe.
Ja, also bei manchen ist es sehr ersichtlich. Wir haben heute auch noch einen Film, da ist es auch irgendwie ersichtlich, warum die den vielleicht einkassiert haben. Bei Life of Brian ist es auch irgendwo ersichtlich, aber naja, Batman wird es einfach vergessen haben.
Ja, 20th Century Fox. Nee, Warner Brothers dürfte da recht. Ah, scheiße, nee. ich glaube, das ist hier auch ganz verrückt. Also in Deutschland, ich kenne nur die Lizenzrechte aus Deutschland ja bei meinen Sachen in meiner Filmsammlung. Nicht, dass ich die immer kenne, sind Quatsch. Aber ich weiß halt oft, von welchem Label die Filme hier in Deutschland vertrieben und veröffentlicht wurden. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Batman-Serie Warner Brothers ist und der Film aber 20th Century Fox.
Das ist korrekt, ja. Oh, das ist auch okay. Das Produktionsstudio.
Ja.
Das ist, gut. Richtig.
Trägt jetzt hier aber zum Thema nichts unbedingt zur Sache, ist nur dummes Wissen in meinem Schädel.
Das ist aber, es hilft oft, ja. Finde ich.
So, also vor allem bei mir, an alle, die es natürlich nicht wissen, fast wahrscheinlich alle, meine Filmsammlung ist so aufgebaut. Ja. Erst kommen die Art der Medien, dann die Art der Verpackung und darunter als letzte Sortierstufe dann das Label. Ja, deswegen, ich finde es dann halt schön, wenn dann eine komplette Reihe im Regal mit Warner Brothers Titeln zu sehen ist, weil dann das Warner Brothers Logo an einer und derselben Stelle prangt. Und die haben ja dann oft die gleichen Layouter, also sieht es im Regal, finde ich, ein bisschen schnieker aus.
Oh ja, das kann ich voll nachvollziehen. Mhm. Das optisch ist alles da. Ja, und weil an Ostern nicht alles erlaubt ist, gucken wir uns heute nur Filme an, die auf gar keinen Fall erlaubt werden. Wobei ich ja schon gesagt habe, es ist nur einer auf dieser Liste drauf und bei den anderen weiß man nicht genau, warum nicht. Aber naja, es wird Gründe haben. Mhm. Bei einem bin ich mir nicht mal sicher, ob der überhaupt eine FSK-Prüfung bekommen hat. So alt ist der.
Mhm.
Ja, und generell Skandalfilme ist ja ein Thema, was irgendwie viele Leute immer so ein bisschen anzieht, mich inbegriffen. Ich weiß nicht, wie es da bei dir ist, aber ich habe da immer direkt noch mehr Bock, den zu gucken. Das war früher schon so, das hat sich noch nicht geändert.
Mich hat das mal angezeckt, überhaupt 0, wirklich nicht falsch verstehen, 0,0 wegen irgendwelchen politischen Darstellungen. Aber sagt dir der Begriff Vorbehaltsfilm was?
Nee, danke.
Das ist auch von, scheiße, ich weiß nicht, welches Gremium dahinter steckt. Auf jeden Fall halt gab es ja bekannterweise in den 30ern, teilweise vor allem 30er und 40er Jahre viele deutsche Filme, wo natürlich dann auch NS-Propaganda mal mehr, mal weniger direkt zum Vorschein kam. Es gibt ein paar sehr bekannte Beispiele natürlich, kennt man vom Titel her, auf jeden Fall Jud Süß zum Beispiel von Veit, aber da gibt es halt wirklich viele, viele Filme und da, ich glaube, die Hoheit hat, was die Verwaltung betrifft, meine ich die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung.
Ist korrekt, habe ich gerade nachgeschlagen.
Ah ja. Und genau, da sind einfach auch deutsche Filme als sogenannte Vorbehaltsfilme eingestuft. Das heißt, die dürfen einfach nicht ohne weiteres vertrieben werden. Man darf sie gucken, ist nicht verboten, aber ja, das heißt natürlich, man kommt da nicht einfach ohne weiteres ran. Ich meine, dass man über die deutsche Kinemathek in Deutschland dann eben auch beantragen kann, dass man so einen Film in einer Vorführung gucken kann. Und das hat mich mal interessiert, weil ich komme vielleicht nachher auch nochmal, wenn ich dran denke, auf meinen Opa mütterlicherseits zu sprechen. Der ist nämlich Nachkriegsflüchtling und hatte damals noch, als er in dem Teil gewohnt hatte, der jetzt Polen ist, einfach als kleiner Junge bei zwei Filmen als Darsteller mitgewirkt. Das Bad an der Tenne hieß der, glaube ich, der eine und Oben Krüger der andere. Ich meine, sind beides Vorbehaltsfilme. Mich hatte einfach nur interessiert, wie man da rankommt. So, Punkt. Lange Rede, kurzer Sinn.
Ich finde das sowieso in Teilen recht spannend, weil vom Inhalt und der politischen Wirkung und Aussage mal abzusehen, sind ja viele von den Filmen technisch leider Gottes echt stilprägend gewesen. Teilweise bis heute sogar. Und allein deswegen musste ich mir einige Dinge davon anschauen und habe auch an einigen weiteren irgendwie noch Interesse. Natürlich immer mit entsprechender Einordnung und ich bin da auch definitiv nicht gefährdet, da irgendwie drauf hängen zu bleiben, aber aus filmhistorischer Sicht finde ich es schon interessant und es ist ein spannender Übergang, kann man ja gleich die filmhistorische Sicht nehmen, denn Skandalfilme haben natürlich auch eine sehr, sehr, sehr lange Geschichte. Kurz vorweg zur Einordnung, Skandalfilme oder denen das vorgeworfen wird, ist häufig der Vorwurf Blasphemie. Unsittliche Darstellung von Nacktheit und Sexualität, verherrlichend oder diskriminierende Darstellung von Homosexualität oder Gewalt oder Pädophilie oder halt exzessive Gewaltdarstellung. Eins von den Sachen muss immer drin sein, wobei deswegen in den letzten Jahren gab es nicht mehr so viele Skandalfilme, die einen Skandal in den Dimensionen hervorgerufen haben, wie wir sie gleich nochmal haben. Mhm. Weil halt die Gesellschaft langsam etwas weiter ist in der ganzen, naja, so Blasphemie zieht halt nicht mehr so, weil die Kirche nicht mehr diese Machtstellung hat. Mhm. Verherrlichung von Homosexualität zieht bei ganz komischen Leuten vielleicht noch, aber ansonsten auch nicht. Und auch, da gibt es auch keine Verherrlichung, das ist einfach normale Darstellung. Ja, gut, Pädophilie, brauchen wir nicht drüber reden. Das wird für immer ein Skandal bleiben, hoffe ich. Und Gewaltdarstellung ist ja, ich meine, gut, Terrifier geht als 18 durch. Da sind wir auch an einem anderen Level. Wir haben bei Takashi Miike drüber geredet. Wir sind da mittlerweile etwas
verrot,
anders als vorher. als in den 80ern. So, ja. Die Filme, die heute mit 16 durchgehen, die wären damals auf jeden Fall mal Minimum bei 18 gewesen, wenn nicht sogar bei der Beschlagnahmung gelandet.
Ja. Ja, wir sind beide in einer spannenden Zeit aufgewachsen, ne? Wo dann sich das gerade vielleicht verändert hatte und man eben noch mitbekommen hatte, was so die alte Welt war, was man noch unbedingt als Jugendlicher gucken wollte, so Gesichter des Todes und so weiter. Ja. Und mit dem Weg aber schon in die freiere Richtung. Ich habe heute einer Kollegin Mittag gegessen und die erzählt, dass wir heute aufnehmen, Thema Skandalfilm. Und da hat sie mich gefragt, was sind denn Skandalfilme? Hab ich kurz ein paar Beispiele genannt und vor allem halt ein paar Kriterien, die du gerade erwähnt hattest. Meinte sie, gibt es heute überhaupt noch Skandalfilme? Ich so, nee. Also in Deutschland zumindest eigentlich nicht wirklich. Ja, kann man auf unterschiedliche Aspekte zurückführen. Aber wenn du halt in andere Regionen auf der Welt guckst, naja, dann wird wahrscheinlich jeder zweite Film oder noch mehr ein Skandalfilm sein.
Ja, da gehen die am, also da, wo sie noch Skandale auslösen könnten, werden sie meistens vorab schon einkassiert, sodass das gar nicht mehr so passiert. Und das, wenn man sich die großen Skandalfilme der Geschichte anguckt, ist es auch da immer noch eine Zeit, die sind dann einfach rausgekommen. Mhm. Und dann war halt der Skandal da.
Ja.
Das hat sich ja dann spätestens ab den 80ern, als die FSK dann da war und viele Dinge dann spätestens nach Einführung der VHS und dem Mainstream des Ganzen hat sich das dann ja doch schon ein bisschen gewandelt, sodass man Filme gar nicht unbedingt mehr so breit zugänglich gemacht bekam und sie schon vorher eingefangen wurden. Das war aber im Anfang der Filmgeschichte anders, denn der erste Skandalfilm ist so, so alt, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Das ist nämlich Der Kuss von 1896.
Krass.
Da war einfach nur ein Kuss zu sehen und das war für viele schon schockierend. Obszön.
Ja.
Und naja, man hat es halt im Fernsehen gesehen, also so Rumgeknutsche in der Öffentlichkeit war da halt noch nicht so ein Thema wie heute. Und das dann auf einer Leinwand noch zu sehen, das war schon für viele zu viel. Und auch der erste deutsche Skandalfilm, der ist auch gar nicht so viel später erschienen, nämlich 1905. Der hat einen richtig unhandlichen Titel, Die Flucht und Verfolgung des Raubmörders Rudolf Henning über die Dächer von Berlin.
Geil.
Ich habe Bock, den zu gucken.
Ey, voll, Alter. Ja.
Habe ich Interesse dran, weil es klingt spannend.
Klingt richtig gut. Vor allem wissen wir ja, Filme aus dem Alter, aus dem Zeitalter, die gehen ja noch nicht so lange. Die haben wir schnell weggeguckt.
Ja.
Kann man oft rewatchen.
Ja. Und danach kam dann auch schon ein Film. Es kam Die Geburt einer Nation, also Birth of a Nation, der ja bis heute irgendwie ein Skandalfilm ist, weil dann Rassismus jetzt, naja.
Schon propagiert.
Latent propagiert. Aber einen hatten wir ja auch schon, das war Hexan, also Hexen. Den haben wir ja schon besprochen und der war aufgrund einiger Gewaltdarstellungen damals auch in einigen Ländern nicht vorführbar. Und natürlich, und das wäre eigentlich eine gute Brücke, wenn ich nicht noch was anderes erzählen wollen würde, ein andalusischer Hund.
Ja.
Für Lee in der frühesten Kindheit noch ein Skandalfilm gewesen, aber natürlich damals jeder, der den mal gesehen hat und die Szene mit dem Auge kennt. Holla die Waldfee, das war für die Zeit schon ein Ding.
Auf jeden Fall.
Ja, und aus dem, was danach so noch weit für weitere Filme kam, gab es dann in den 60ern in Deutschland eine Bewegung, die kannte ich noch nicht und deswegen muss ich das erzählen, das hieß Aktion Saubere Leinwand.
Alter, das ist so richtig typisch deutsch, ey.
Natürlich, und das ist auch so richtig, wo du gerade dabei warst, das ist so richtig schön CDU, CSU, Bayern. Und genau da ist es nämlich auch entstanden.
Boah, ich stelle mir gerade richtig vor, wie sie da mit Mistgabeln und Fackeln irgendwie im Zug zu irgendeinem repräsentativen Gebäude hingelegt haben.
Ja, es ist, sollte auf jeden Fall die rasche Ausbreitung der Sexualisierung der Massenmedien eindämmen, weil, und sie wollten auch eine Änderung des Grundgesetzes erwirken, weil 1963 der Film Das Schweigen wohl als Kunstwerk eingestuft wurde, obwohl er drei relativ ausführliche Sexszenen beinhaltet.
Ah, ja.
Und das gab es in den Kinos in der Bundesrepublik bis dato noch nicht. Abgefahren. Und die FSK hat es halt als Kunstfilm so durchgewunken. Ja, und das sahen halt einige Menschen etwas anders, sodass auch zum Beispiel bei der Staatsanwaltschaft in Duisburg über 100 Anzeigen eingingen, weil der Film zu Unzüchtigkeit aufrufe. Die Staatsanwaltschaft hat das aber erstmal nicht verfolgt.
Ja.
Aber weil man der Meinung dann war in Schweinfurt, dass die FSK versagt hat, hat man die Aktion Saubere Leinwand ins Leben gerufen und mit einer Unterschriftenaktion sittlich saubere und moralische Filme gefordert.
Mhm.
So, der maßgebliche Initiator war natürlich ein CDU-Abgeordneter, nämlich Adolf Süsterhen, das ja auch Adolf heißt, war auch irgendwie wieder klar. Und der wollte sich für die allgemeine das war wirklich, boah.
Ey, Mann.
Naja, der war auch noch natürlich noch Jurist, deswegen hatte der noch doppelt Bock drauf.
Aber wie schön, dass die dann ab 1970, wo dann die Schulmädchen-Report-Reihe angefangen hatte und danach überhaupt die Pornowelle so richtig losging, richtig gefickt wurden. Freut mich irgendwie.
Im wahrsten Sinne, ja. Und dieser Mann war natürlich ein, er wollte dem Volk ja was Gutes, er wollte Schmutz und Schund vor der Jugend, er wollte die Jugend davor bewahren.
Mhm, natürlich.
Naja. Und dann haben sie da, hat er das zusammen mit einer anderen CSU-Bundestagsabgeordneten 1965 als Antrag vorgebracht, dass das Grundgesetz geändert wird.
Na,
das, und da muss man mal kurz, das muss man sich mal im Wortlaut reinziehen. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Das stand da so drin.
Ja.
So, da wollten wir aber noch einen Passus ergänzt wissen. Diese Freiheit entbindet nicht von der Treue zur Verfassung und gilt im Rahmen der allgemeinen sittlichen Ordnung.
Alter.
Und der sittlichen Ordnung wollten sie nämlich an eben daran, dass die Kunst nicht alles darf, sondern sich an die Sitte halten muss laut Grundgesetz.
Oh Mann, Alter. Ey, ich finde das aber so spannend, weil ich verfolge so ein bisschen, leider habe ich keine Zeit dafür, aber so ein bisschen ja die aktuellen Diskussionen unserem Kulturminister Weimar, der ja auch immer mehr in die Kritik gerät, weil er sich eben auch ziemlich stark in die Kunstfreiheit einmischt und durch bestimmte Äußerungen, aber auch Entscheidungen schon auch ziemlich gut zeigt, was wohin er wahrscheinlich will und was er will. Und Alter, das finde ich ziemlich spannend. Ich nenne es mal bewusst so.
Ja, bei dem merkt man auch relativ deutlich, welchen Geisteskind er ist.
Ja, voll, wo er herkommt und
Da weiß man, wo der Mann zu Hause ist.
Ja, Mann.
Ja, aber wie man sich, also wenn ihr was davon gehört habt, dann wahrscheinlich nicht, weil das heute noch gilt, denn die sind, obwohl zwei Drittel der CDU und CSU-Abgeordneten das unterstützt haben, sind sie natürlich gescheitert, weil die führenden Parteimitglieder der beiden Parteien es nicht unterstützt haben und die FDP und SPD auch entschieden dagegen stimmte.
Ja, FDP hätte mich auch massiv gewundert. Die waren ja dann für manche CDU-Gesetzesvorhaben ja immer gut zu haben, aber wenn es da um Einschränkungen der Freiheit geht, dann waren sie zum Glück immer am Start. Und ich glaube, für Änderungen am Grundgesetz brauchst du ja sowieso eine höheren Anteil als bei überhaupt anderen Gesetzesvorhaben, wenn ich mich nicht täusche.
Da müsste auf jeden Fall mindestens mal eine absolute Mehrheit herrschen.
Ja, genau.
Ja, so ist das dann in den 60ern gescheitert.
Spannend.
Und ich glaube, die berühmtesten Beispiele, die wir als Skandalfilme kennen, die kamen dann größtenteils dann oder danach. Ich nenne mal ein paar, die wir heute nicht haben, bevor wir dann rübergehen zu denen, die wir dann haben. Lolita war zum Beispiel von Kubrick war ein großer Aufreger, weil da eine 14-Jährige ihre Sexualität mit einem älteren Herrn etwas zu provokant lebt. Clockwork Orange war in Großbritannien, aber auch in anderen Teilen der Welt ganz schwierig aufgrund der Gewalt und der Anarchie. 120 Tage von Sodom braucht man, glaube ich, nicht drüber reden, was da das Problem war. Das Leben des Brian hatte ich eben schon erwähnt, auch, naja. Kids, als Beispiel aus meiner Jugend, war damals absoluter Skandalfilm, aufgrund der Thematik. Die Passion Christi, also die von Mel Gibson, die gab's ja, die von Dings übrigens auch, also Jesus, wie hieß das Leben des, weiß ich nicht mehr, von Scorsese, der war auch schon
Erstes Evangelium, Dingsterbums, war das der? Nee.
Ach, das war auf jeden Fall auch irgendwas mit, könnte auch die Passion Christi geheißen haben.
Mit Willem Dafoe meinst du den Film, oder? Den habe ich bis heute peinlicherweise noch nicht gesehen. Ja, okay.
Ich auch nicht, aber der war auch schon ein Problem. Mhm. Und dann gab es noch sowas wie Baisse-moi, das war natürlich auch mit realen Sexszenen, da wird es dann immer spannender, oder Irreversibel. Also es gibt eine Menge Filme, die auf mehreren Ebenen Skandal ausgelöst haben. Ich hatte auch mal welche, die stehen gar nicht in so vielen Listen drin, aber Dämoni, also Dämonen 2, wie er ja in Deutschland heißt, da wurden ja auch im Kino dann von irgendwelchen Gruppen, ich glaube Mäuse waren es, freigelassen im Metropol. Also da gab es gab es irgendwie unzählige Sachen. Das mit den Mäusen war im Metropol damals, als was wurde denn da gezeigt? Irgendein Fritz Lang-Film. Mhm. Und bei Dämoni gab es dann auch noch irgendwelche Tumulte. Also es gibt viele Dinge, die gar nicht öffentlichkeitswirksam als Skandalfilm wahrgenommen wurden, wo es aber immer wieder Probleme gab. Aber wir haben uns heute dafür entschieden, dass wir uns mal klassische bis populäre und aktuellere Skandalfilme angucken und sind da etwas weiter in die frühe Filmgeschichte gegangen. Denn ich glaube, über die meisten anderen Skandalfilme haben viele schon gesprochen. Mhm. Wir haben uns jetzt da mal ein prägnantes Beispiel rausgesucht, weil es dazu aber auch was aktuelleren Bezug gibt. Da wirst du wahrscheinlich auf die Schnittfassung dann noch kommen. Und ich würde jetzt einfach mal einsteigen mit dem Ältesten, den wir uns hier oder den ich mir hier rausgepickt habe. Und der ist aus dem Jahr 1930 von eben dem Herren oder den beiden Herren, muss man sagen, die auch ein andalusischer Hund auf die Leinwand gebracht haben, nämlich Luis Buñuel als Regisseur und beim Drehbuch in Zusammenarbeit mit Salvador Dalí, wo die meisten wahrscheinlich nur wissen, dass er mal Bilder gemalt hat, aber dass er mit Filmen was zu tun hatte, war mir bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch irgendwie nicht ganz bewusst.
Ah ja. Ich hatte eine Phase, da hat mich Dalí schon ganz schön viel beschäftigt, weil ich es einfach cool fand, was der so gemalt hat. Also damit bin ich auch eingestiegen. Hat ihm endlich mehrere, damals konntest du bei eBay halt alles bekommen und deutlich günstig bekommen. Da habe ich mir irgendwelche Drucke halt mal dann so gekauft für wenig Geld und die dann über in der Wohnung aufgehängt. Und dann gab es, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber so eine ständige Ausstellung über Dalí am Potsdamer Platz in Berlin. Und die habe ich mir mal gegeben und dann eben auch darüber kennengelernt, dass er auch irgendwie Münzen gestaltet hatte, hatte einen Auftrag dazu. Der war ja wirklich vielfältig unterwegs. Und in dem Zuge, in der Phase, das war so Mitte der 2000, hatte ich mir dann eben auch bis dato nur ein andalusischer Hund angeguckt. Der, den du mitbringst, den kannte ich vorher auch noch nicht.
Ja. Der hört auf den Namen Das goldene Zeitalter, Lars Dohr, wo ich immer an Lars Dohr denken muss.
Ah, okay. Ja.
Deswegen kam da das Wortspiel, was keins ist.
Wenn du es noch weicher Französisch aussprichst, habe ich immer eine andere Assoziation, aber gut, das ist halt mein dämliches Gehirn.
Ja, die habe ich auch. Das war dann immer so, das pendelte zwischen A und B. Schön an dem Film ist, der geht mit 63 Minuten gar nicht mal so lang. Mhm. Damit habe ich eigentlich so ein bisschen den Ausgleich geschaffen zu einem anderen oder zwei anderen Filmen, die wir heute noch haben, die ein bisschen länger daherkommen. Und ich wollte etwas haben, was aus der frühen Filmhistorie ist. Ja, wie man sich, wer ein andalusischer Hund gesehen hat, vielleicht denken kann, ist der Film natürlich nicht einfach so mit einer lustigen Geschichte versehen und kommt relativ einfach daher, sondern das ist schon eine surrealistische Erzählung, kann man es fast nennen oder kann man es definitiv nennen, denn eine klassische visuelle Handlungsstruktur würde ich jetzt mal hier nicht sehen. Klar hat der irgendwie eine Handlung, aber auch sehr viel Raum zur Interpretation von Bildern. Mhm. Und darum geht es auch, glaube ich, größtenteils, dass man spannende Bilder liefert, die einen zum Nachdenken anregen. Und im Kern, und deswegen werde ich ich erzähle euch jetzt hier nicht die Handlung im Ablauf, die 60 Minuten könnt ihr euch reinziehen, wenn ihr das wollt, aber es geht hier eigentlich im Kern um leidenschaftliche Liebe zwischen einem Mann und einer Frau. Und das Ganze wird aber immer wieder in der Wirklichkeit unterdrückt, also die haben einen großen Wunsch, das auszuleben, aber in der Realität wird es halt häufig unterdrückt von Familie, deren Erwartungen, die Rolle der Kirche, in die nun mal damals noch deutlich ausgeprägter war im Bezug auf Liebe. Also heute ist ja so, kirchlich heiraten, naja, kann man machen, muss man aber nicht. Und ansonsten haben die auch nichts zu sagen, aber das war da etwas anders. Und halt die Gesellschaft, die Erwartungen, der Druck, die Verpflichtungen und die Einschränkungen, die halt eben die Gesellschaft an einen heranträgt, was freie Liebe oder leidenschaftliche Liebe angeht. Und da würde ich sogar sagen, an dem Punkt sind wir heute immer noch nicht angekommen, dass wir das frei ausleben können. Ich glaube, in heterosexuellen Beziehungen deutlich mehr, aber im Gros sind wir für 100% der Menschen sind wir bei freier Auslebung der Sexualität und Liebe noch lange nicht am Ende. Und das waren wir damals erst recht nicht. Ja, und da kann man sich hier durch viele Bilder und Kompositionen und Sequenzen durch, die auch irgendwie spannend inszeniert sind, teilweise aber auch nicht. Also ich kann nicht behaupten, dass es eine einfache Sichtung war. Ich weiß nicht, ob es dir da anders ging.
Nee, überhaupt nicht. Ich kam da vor allem gut durch, weil der halt ja auch sehr interessante Bilder hat. Nicht ganz so die Ausdrucksstärke fand ich wie bei Ein andalusischer Hund, aber trotzdem, da hat man einfach wirklich gemerkt, Alter, was Louis Buñuel für eine Qualität als Regisseur irgendwie hat. Also ich habe dann weniger bei dem Film einfach das Mitmischen von Dalí irgendwie bei der Produktion halt mit wahrgenommen. Das tut dem Film aber nicht so den Abbruch oder so. Aber ich hatte echt irgendwie meine Probleme, da irgendwie so einen roten Faden für mich zu erkennen. Deswegen, ja, war es für mich dann eher Bildgewalt.
Ja, also es ist tatsächlich, wenn dann eher Bild. Was ein witziger Funfact ist, ist einer der ersten französischen Tonfilme. Also ist lange her. Aber was hier natürlich am spannendsten ist, ist natürlich, was war der Skandal? Also ja klar, freie Liebe und Kritik an Kirche und Co., brauchen wir nicht drüber reden. Aber es hat sich vor allem gezeigt, denn der Film wurde damals im Studio 28 uraufgeführt. Da wurde er 6-mal hintereinander vor einem ausverkauften Haus gezeigt. Aber bei einer Aufführung davon hat eine rechtsextremistische Gruppierung, die Action Française hieß, die Vorführung unterbrochen, den gesamten Kinosaal verwüstet. Die haben die Leinwand mit Tinte beworfen, die Bilder, die dort ausgestellt waren, haben sie zerstört. Und so erhielt der Film dann kurz darauf, ich glaube fast knapp eine Woche später, ein Aufführungsverbot.
Tinte auf der Leinwand. Wäre mal die deutsche Bewegung für eine saubere Leinwand einfach vorher und in einem anderen Land ins Leben gerufen worden.
Die hätten kommen können und die Leinwand wieder säubern können. Dann, das wäre richtig praktisch gewesen.
Schön Arbeitstrupp von Deutschland nach Frankreich schicken, finde ich gut.
Ja. Naja, die waren ja kurze Zeit später da. Das wurde auch erst 1981 wieder aufgehoben. Also das hat wirklich 61 Jahre Bestand gehabt, das Aufführungsverbot.
Alter, das ist so verrückt, Mann. Das ist so unglaublich.
Also ich schätze, am Anfang wurde vielleicht versucht dagegen vorzugehen und jemand hat man es einfach vergessen, dass es den gibt. Und dann hat sich halt wahrscheinlich in den 80ern irgendjemand gesagt, oh, krass.
Ach, auf dem Formular hat jemand das Kreuz gesetzt. Ach, okay, na dann wird er bewilligt.
Genau. NF? Non français? Ja, das war dann der damalige Auslöser des Skandals oder der Berühmtheit dieses Films, dass er halt ein Aufführungsverbot erhalten hat und dass das ganze Kino da von so einer rechtsextremen Gruppe auseinandergenommen wurde, die eben nicht mit diesen Moralvorstellungen, die Buñuel hier reingelegt hat, konform ging und schon gar nicht der Ablehnung der christlichen Moral.
Ja. Kaum kommen so ein paar rechtsextreme Hirnis zusammen, ja, machen die einfach nur Scheiße. Ist immer das Gleiche.
Witzig daran ist vor allen Dingen der Produzent, der das damals verantwortet hat, der später zum Katholizismus konvertiert und hat den Film aus dem Vertrieb genommen wegen Gotteslästerung.
Also der wusste schon damals, dass das noch mehr für Kauf und Interesse an dem Film, dass es das bewirkt. Ja, den halte ich für einen ziemlich schlauen Typen.
Ja, das stimmt. Und ja, der Film ist definitiv ein Blick wert. Mhm. Wird auch von vielen sehr gemocht. Ich habe mich ein bisschen schwer getan. Ich fand auch Ein andalusischer Hund besser. Mhm. Und nochmal ein Stück besser. Der ist auch, glaube ich, ein Müh kürzer. Mhm. Und kommt einfach ja, der ist irgendwie mehr auf den Punkt.
Ja, der hatte so einfach auch Szenen, die haben sich bei mir einfach eingebrannt. Ja, die mit dem Auge, ja, mit den Fliegen, also das ist schon echt, da gibt's wirklich, das ist Bildgewalt. Und ja, bei dem gibt's vielleicht ein paar wenige Momente, ja, wo ich dir auch noch in einem Jahr erzählen kann, okay, dieser Moment ist aus diesem Film, aber nicht wirklich eine Szene oder ja, das sind dann wirklich eher so kleine Handlungen, die man möglicherweise in einem Teaser-Video zu dieser Episode sehen kann.
Ja, so ein paar Dinge brennen sich ein, aber man muss auch da sagen, der geht 63 Minuten, Andalusischer Hund geht, glaube ich, 17 oder 18 Minuten. Er ist auf jeden Fall unter 20, das ist wirklich deutlich auf den Punkt gebracht hat. Und das hätte dem hier vielleicht auch ganz gut getan. Aber wenn ihr Bock habt, ich meine, der ist von 1930, den könnt ihr euch überall reinziehen, wo ihr wollt. Den werdet ihr finden. Und ja, einer der ganz frühen Vertreter aus den Skandalfilmen. Ich wollte jetzt nicht Der Kuss rezensieren, das geht nämlich, glaube ich, nur eine Minute. Das ist jetzt auch nicht so.
Wenn wir es mal ganz eilig haben, machen wir eine zweite Episode und dann bringen wir den.
Nur so einminütige Filme. Das ist auch geil. Naja, aber Buñuel darf nicht fehlen, denn der hat viele Filme gemacht, die aneckten, die Themen angesprochen haben, die seiner Zeit etwas voraus waren und deswegen kontrovers aufgefasst wurden. Deswegen fand ich, der darf nicht fehlen, aber ich wollte jetzt auch nicht einen andalusischen Hund nehmen. Deswegen habe ich mir den mal angeguckt, habe es auch nicht bereut, aber ich fand ihn trotzdem nicht so gut, wie ich gerne ihn gefunden hätte.
Ging mir genauso.
Ja, dann will ich mal die Punkte raushauen. Simpel und einfach. Deckt sich nämlich. IMDb 7,2, Letterboxd 3,6 und ich habe es hier noch auf eine 5,5 geschafft.
Okay, ja, da bin ich drüber. Ich bin bei einer 7. Zoll dem einfach Respekt noch zu der damaligen Zeit.
Ja, da warst du gnädiger.
Ja, mal gucken, wie es beim nächsten Film ausschaut. Und da springen wir nämlich in unsere Länder. Ja, Länder ist schon richtig die Bezeichnung. Ja, nicht in unser Land, weil viele sehen ja, oder die Bayern sehen ja häufig ihr Land als das eigentliche. Und das liegt halt neben Deutschland. Wir bringen hier nämlich Jagdszenen aus Niederbayern und da habe ich in Vorbereitung jetzt gelesen, dass dieser Begriff Jagdszenen aus Niederbayern eben auch ein Synonym eine Zeit lang war für Hetze, ja? Eben aufgrund dieses Films oder Stücks. Das basiert nämlich auf einem Theaterstück, Theaterskript, geschrieben von Martin Sperr, der sagte mir vorher nichts. Ich hatte den Film schon länger in meiner Sammlung und ja, jetzt zu diesem Anlass auch einfach mal geguckt. Kommt nämlich aus dem Jahre 1969 und also 60er Jahre, zwar N60, aber 60er Jahre und Bayern, ja, da hat man schon die Vermutung, dass da irgendwas, egal was der Film beinhaltet, schon skandalös sein kann.
Ja, die finden alles skandalös.
Genau.
Saubere Leinwand.
Ja.
Passt auch in die Zeit.
Absolut. Peter Fleischmann hat hier dann dieses Theaterstück als Regisseur abgedreht und inszeniert. Als Schwarz-Weiß-Film. Fand ich irgendwie cool. Gab schon länger da Farbfilme auch in Deutschland. Hat aber irgendwie zu dem Thema, finde ich, ganz gut gepasst. Also insgesamt fand ich eh, dass der Film von der Erzählstruktur, aber auch Optik ziemlich passend gemacht wurde.
Viele vergleichen ihn auch mit Das Weiße Band.
Ah, ist ja auch okay, stimmt. Ja.
Hat ja eine ähnlich, aber
ist auch so ein bisschen so Volksgeschichte mit den Dorfstrukturen und ja, wie die alle miteinander da irgendwie umgehen. Das komme ich aber gleich noch. Das Drehbuch hatte dann eben auch Peter Fleischmann geschrieben und uncredited ist auch Martin Sperr. Und der war nämlich bei der Produktion tatsächlich auch aktiv, weil der ist in eine der Hauptrollen auch geschlüpft, in die des Abrams. Und dem folgen wir nämlich unter anderem hier in dem Film. Fand ich ganz spannend. Ich erwähne es jetzt schon mal, bevor ich es nämlich wieder vergesse. Rainer Werner Fassbinder hatte auch damals dann Interesse gehabt, in die Rolle des Abrams zu schlüpfen, weil Abram kehrt nämlich nach vermeintlich längerer Abwesenheit in sein kleines Heimatdorf in Niederbayern zurück. Ich habe das irgendwo mal im Film dann wahrgenommen, wie der Ort heißt, hab's aber mir nicht notiert und Wikipedia gibt es auch nicht her. Ist auch egal, das ist, glaube ich, ein erfundener Name in dem Stück oder zumindest im Film gewesen. Gedreht wurde es auf jeden Fall in Ergoldsbach und in Unholzing, Also liebe Zuhörende, falls ihr da zufällig in einem dieser beiden Dörfer wohnt oder daher abstammt oder immer noch Bekannte oder Verwandte habt, dann gehen da einfach mal liebe nette Grüße hinaus. Ja, wir wollen ja auch verschiedene Bereiche in Deutschland mit unserem schönen Podcast abdecken. Und die beiden Orte haben jedenfalls dazu beigetragen, dass der Film realisiert wurde, weil eben auch viele Laiendarsteller, also die Dorfbewohner durch die damaligen Dorfbewohner dieser zwei Ortschaften dann auch mitgewirkt haben. Ja, also vielen Dank für die Beiträge so von euren Großeltern oder Eltern, keine Ahnung, wie alt ihr seid. Jo, und das ist halt eine spannende, ich finde das Stück eigentlich ziemlich cool geschrieben. Also wir folgen halt zum einen Abram, der halt wieder in sein Heimatdorf zurückkehrt. Und natürlich gibt's halt, wie auch heute, wahrscheinlich immer noch in irgendwelchen kleineren Ortschaften, wo sich alle irgendwie kennen. Und neben Landwirtschaftsarbeit oder Schlachtereiaktionen nichts Besseres zu tun haben, als rumzutuscheln und ihre vermeintlich konservativen Werte zu prägen und vorzuhalten, obwohl im Hintertürchen oder im Schlafzimmer immer was anderes gelebt wird, ja. Und dann eben auch immer ganz brav jeden Sonntag zur Kirche gegangen wird. Dieses Dorftreiben sehen wir hier halt auch. Und die Dorfgemeinschaft tuschelt eben nämlich über Abram, weil seine Mutter, die im selben Dorf wohnt, das sind beides nämlich Nachkriegsflüchtlinge. Ich hatte es schon vorhin erwähnt im Zuge von der kurzen Erwähnung von meinem Opa mütterlicherseits. Der stand nämlich aus dem Oderbruch-Gebiet und ist dann damals geflohen und hat dann da, ich kriege es leider nicht mehr zusammen, meine Oma kennengelernt und dann ging meine Familiengeschichte für mich sozusagen so irgendwann bald los. Und von dem kenne ich halt auch noch quasi die Geschichten und die, man hört es nämlich ziemlich klar in dem Film raus, wer die Mutter ist und Abram spricht da nicht viel. Aber man hört halt feinstes Hochdeutsch von der Mutter, die aber sich ziemlich bewusst entfernt von ihrem Sohn. Weil das Getuschel im Dorf ist halt der, die Mutter erzählt nämlich eigentlich, dass er zum Arbeiten in die Großstadt gegangen ist. Und er kehrt dann halt zurück und irgendwann gibt's dann halt Getuschel. Nee, der war im Gefängnis in Landshut. Oh, der war, der guckt halt immer die Männer komisch an. Der war wegen einer sexuellen Beziehung zu einem anderen Mann, nämlich im Gefängnis, und hat damit gegen Paragraph 175 Strafgesetzbuch verstoßen. Und Alter, das habe ich voll verdrängt. Ich habe den mal irgendwann mitbekommen, aber ey, alter Schwede, der galt ja noch bis, wann war denn das? Durch Gesetz vom 14. Dezember 1988 wurde dieser Paragraph gestrichen und war damals nämlich eben schon seit dem Jahre, 1871 war nämlich verboten, sexuelle Handlungen zwischen zwei Männern, ja, und hatte das eben unter Strafe gestellt. Und dass der noch so lange galt, das war mir auch gar nicht mehr bewusst.
Da waren wir schon auf der Welt.
Da waren wir, ja.
Da galt der noch.
Ja, das ist echt hart, Alter. Und damals zum Dreh des Films und Schreiben des Theaterstücks war der eben noch aktiv, ja, und deswegen kam dann über das Dorfgetuschel irgendwie raus, Abram, also er selber sagt dazu halt nichts, ja, kriegt ja eh die Ablehnung mit, kann sich nicht integrieren, wird da überhaupt nicht aufgenommen, im Gegenteil, wird halt angefeindet. Da gibt's dann so eine kleine Kneipe im Dorf, da will er einfach nur in Ruhe sein Bier trinken und dann gibt's halt echt Sprüche von den anderen Dorfbewohnern, die ihn teilweise halt auch schon lange kennen. Und wenn das nicht schon schlimm genug ist, da gibt's auch noch halt, ja, die Entfremdung durch seine Mutter, die halt auch sagt, ey, wäre mal im Gefängnis totgeschlagen worden. Und wir da halt indirekt, ich finde, der zählt halt so unglaublich viel durch auch so Nicht-Tätigkeiten, ja, oder eben Äußerungen. Und für mich erzählt der halt auch zum Beispiel die Geschichte, dass eben vor allem die Mutter als Nachkriegsflüchtling, ey, die kennt natürlich nichts anderes als Überleben, so, ja. Und für sie heißt Überleben, scheiße, ich kann hier nicht mit meinem homosexuellen Sohn in diesem kleinen Dorf überleben, in Anführungszeichen, und muss ihn halt zum Abschluss freigeben, so. Ey, das sind krasse Realitäten für mich in dem Film gewesen. Also, fand ich, Und das macht für mich den Film halt so stark. Der erzählt das irgendwie gar nicht so reißerisch, sondern erzählt halt einfach nur diese paar Geschichten, die sich dann auch miteinander verweben und dann für mich am Ende so ein großes Ganzes daraus machen. Das fand ich schon ziemlich klug inszeniert. Und wen wir halt auch noch viel mitbekommen, ist Hannelore, die gespielt wird von Angela Winkler. Die hatte dann ein paar Jahre später noch einen größeren Durchbruch durch die Hauptrolle in Die verlorene Ehre der Katharina Blum von Volker Schlöndorff und Margarete von Trotter. Da hat sie nämlich die Katharina Blum gespielt. Den Film hatte ich auch mal vor mehreren Jahren gesehen und hatte dann nochmal ein paar Jahre später auch eine größere Rolle in Die Blechtrommel. Also die könnt ihr auf jeden Fall in mehreren Filmen schon mal wahrgenommen haben. Hat so einen kleinen Leberfleck, sagt man das noch so, so ein Muttermal im Gesicht. Dadurch kann ich mir die auch ziemlich gut merken. Die hat noch unter anderem in Bennys Video von 1992 von Michael Haneke mitgespielt. Ihr werdet sie höchstwahrscheinlich auch aus der Serie Dark kennen. Eine der großen Netflix-Serien, auch zur Anfangszeit von Netflix. Deutsche Serie, da spielt sie die Ines Kahnwald. Oder mir ist sie noch sehr präsent, auch als Miss Tanner in dem Remake von 2018 von Suspiria, ja, was von Luca Guadagnino realisiert wurde, hängen geblieben. Also ziemlich bekannte Schauspielerin, die es auch eben so ein bisschen zu internationaler Bekanntheit gebracht hatte. Und das war so einer ihrer ersten Filme. Ich meine sogar der erste. Ich weiß es nicht mehr genau. Was ich mir aber recherchiert hatte, das war mir nämlich auch nicht bekannt. Es spielt noch in einer Nebenrolle eine Paula, gespielt von Hanna Schygulla. Und die ist ja bekannter. Die hat ja auch dann einiges mit Fassbender gemacht. Und das war hier ihr erster Langfilm. Da gibt natürlich noch ein paar andere Figuren, die würde ich jetzt nicht namentlich erwähnen wollen, aber die tragen halt eben dazu bei, dass so die erstmal verbale Hetze gegen Abram, aber auch Hannelore forciert wird. Weil Hannelore wird dann relativ schnell als Dorfhure auch so abgestempelt. Die ist einfach ein bisschen offener. Die ist auch, ist eigentlich die einzige und eine wenigen, die sich halt über Abrams Rückkehr freuen. Die hatten früher dann eben auch so eine Liebesbeziehung, die aber Abram offensichtlich nicht fortführen will. Also das verdichten sich einfach irgendwie so die Anzeichen, dass an diesem Getuschel, dass er eben homosexuell ist, auch einfach ein bisschen was dran ist. Aber der Film lässt es, glaube ich, insgesamt offen. Das ist halt, finde ich, auch ziemlich cool gemacht, dass man da ziemlich schnell reingezogen wird in dieses Getuschel und manches macht dann eben, ja, vielleicht auch in meinem Kopf irgendwie Sinn, aber so die richtige Bestätigung, dass es halt so ist und so weiter, liefert der Film nicht. Und wenn, dann wäre es auch eigentlich so für mich als heutiger Mensch, so scheißegal. Ja.
Mhm. Und das aber der entlarvt einen sehr geil, weil, also ja. du hast ja die Vermutung oder die bekommst du mit und es gibt Szenen, wo er dann mit einem jüngeren oder einem Jungen interagiert, wo du dann aber, weil du ja schon dieses Getuschel weißt, viel mehr reininterpretierst, als in der Szene eigentlich ist. Weil wenn du das nicht wüsstest, würdest du die Szene ganz anders wahrnehmen. Ja. Und das ist, finde ich, was der Film echt sehr, sehr, sehr klug macht. Mhm.
Genau, er ist auch nochmal ein guter Nebenstrang, ja. Der Jüngere ist ein behinderter Junge, dessen Mutter verwitwet ist, dann aber auch eine Liebesbeziehung mit ihrem Knecht sozusagen eingeht. Die dann auch im Dorf verschrien ist und ey, so wird halt aufgezeigt, jeder hat irgendwie eine Geschichte am Laufen, ja, aber alle verurteilen sich sozusagen gegenseitig. Also richtig, jetzt sage ich den Begriff, also richtig heuchlerisch eigentlich.
Ja. Das ist auch so, glaube ich, das, was viele dann, oder was so die Überschrift des Films ist, die Scheinheiligkeit der Dorfidylle.
Ja, voll, ja, das passt echt gut, die Bezeichnung.
Auf den Punkt gebracht.
Ja, und das war halt natürlich für viele einfach skandalös, dass eben sowas gezeigt wurde, auch die Homosexualität und die Anspielung darauf so gezeigt wurde und ja, dass es einfach um eine verlogene Dorfgemeinschaft geht und gerade in Bayern sich da halt viele Stimmen dagegen aufgetan haben. Ja, der Film hatte seine Uraufführung dann in Cannes und danach gab es halt echt etliche kritische Stimmen, also vor allem aus Deutschland. Ja, aber gab ein paar positive Stimmen auch. Also war nicht so der mega krasse Skandal wie manche Filme, die du dann vorhin erwähnt hattest in deiner Aufzählung.
Ja, aber für seine Zeit definitiv
ja.
Ein aneckender Film, vor allem in der Gegend, in der er spielt.
Ja, absolut.
Da wäre wahrscheinlich heute noch ein Skandalfilm.
Wahrscheinlich, den Begriff darf man nicht in Wort nehmen, in den Mund nehmen, sonst wird man sofort mit der Heugabel aufgespießt wahrscheinlich.
Ja,
interessant fand ich, dass es basierend auf diesem Theaterstück auch ein Jahr vorher einen Fernsehfilm im Jahr 1968 gab. An den will man wahrscheinlich nicht so ohne weiteres rankommen. Von meiner Seite aus sei euch dieser Film echt ans Herz gelegt, weil der, finde ich, in bestimmten Aussagen auch heute immer noch aktuell sein kann.
Ja, und weil er auch einfach roh und gut ist. Wo Hanekes das weiße Band schon gut, also stabiles Production Value mitbringt, hat er hier einfach, der ist roh.
Ja, voll.
Aber der ist nicht minder schlecht. Also
ja.
Ja, das mindert seinen Wert nicht.
Ja. FSK 16 Freigabe, also da kommt man dann auch ohne weiteres gut ran. Gibt auf jeden Fall in der Reihe Kinokontrovers eine deutsche Blu-ray-Veröffentlichung. Das ist zumindest die mein Regal ziert. Ja, Produktionsland ist Westdeutschland natürlich. Ich habe mir noch notiert, ja, wir bringen ja ab und zu irgendwie Produktionsstudios auch mit, falls interessant. Und hier, ich kannte vorher halt, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, deswegen buchstabiere ich erstmal den Namen H-O-U-W-E-R, Hauer oder Hoover. Rob Hauer nenne ich ihn jetzt mal. Der ist letztes Jahr verstorben, war Produzent, hat unter anderem auch Türkische Früchte von Paul Verhoeven produziert und hat auch was mit seinem Bruder, ich weiß gar nicht, ob der Bruder ist, Michael Verhoeven gemacht. Und zwar, okay, den Film habe ich auch in der Sammlung noch nicht geguckt. Die Filmgesellschaft hat nur 13 Credits, eben unter anderem diesen Okay, ansonsten ja, war, glaube ich, Jagdszenen aus Niederbayern so dann der bekannteste. Aber Rob Hauer hatte ich schon irgendwo mal wahrgenommen. Vom Namen her. Mit 88 Minuten kommt man hier auch dann ziemlich gut, finde ich, bei durch. Ich hatte da nicht wirklich Szenen, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht ein bisschen zu lang, hätte man anders schneiden können. Machte das wirklich? Also die Atmosphäre ist da ziemlich dicht, spielt halt viel am Tag. Man sieht halt da die typischen dörflichen Landschaften und Dorfgemeinschaften. Ich fand das echt eine runde Sache. Und vor allem mit diesen Aussagen. Mir hat das Ding gefallen. Auch dann der offizielle deutsche Vorschlag für Oscar-Nominierung, hat es dann aber nicht auf die Nominierungsliste geschafft. Jo.
Ja.
Hab noch ein Zitat, siehst du, zum Skandal. Irgendjemand hat an eine Tageszeitung geschrieben, dass er am liebsten das ganze Kino mit dieser Schweinerei in die Luft fliegen lassen würde.
Ja, da kann man mal sehen, was es so für Menschen so gibt.
Ja. Möchtest du noch was zum Film loswerden?
Nö, hat mir sehr gut gefallen.
Cool, dann hau ich mal Punkte raus. IMDb bei 7,3, Letterboxd bei 3,6. Ich bin bei 8 Punkten gelandet.
Da bin ich auch gelandet, perfekt.
Scheiße, ich muss gucken, wo ich hupe. Hier.
Hast du etwa deine Mundharmonika nicht mit? Das war ja mal erfrischend.
Stimmt.
Fand ich schon geil.
Ja, ich hatte Schiss. Ich hatte die Vermutung, dass Lee mit Kopfhörern auf bei der Abmischung dann einen Hörsturz bekommen hätte können. Deswegen.
Ja. Nee, hat er sehr gut hingedreht. Vielleicht. Ja, wo du gerade sagtest, Jagdszenen aus Niederbayern war mit 88 Minuten sehr gut bemessen, komme ich mal zu einem Film, der da doch deutlich länger daherkommt.
Ja.
Nur 4 Jahre später entstanden. Ein Film, den ich bisher noch nie gesehen hatte. Und hätte ich mich vorher für diesen Film entschieden, hätte ich ihn sogar im Kino sehen können, denn der lief in Hamburg tatsächlich in einem Monat im Kino.
Oh.
nämlich, glaube ich, im Februar oder so. Und die Rede ist von Das große Fressen, La Grande Bouffe von 1973. Französisch-italienischer Film von Marco Ferreri gedreht, der wiederum spannenderweise nichts gemacht hat, was ich noch kannte.
Ja. Ey, mir kam der Name so bekannt vor. Ach, du hast jetzt nichts irgendwie mitgebracht, was der noch gemacht hat, war? Dann schlage ich selber
nach.
Ich
habe mir das angeguckt. Ich habe von keinem dieser Filme, die er noch gemacht hat, jemals auch nur irgendetwas gehört. Ja, das fand ich spannend, aber andere werden das anders sehen. Ich kann dir noch was sagen. Zum Beispiel Dillinger is Dead von 1969. Mhm. Noch nie gehört. Tales of Ordinary Madness, noch nie gehört.
Ach, du bist
ist auch
bei den
alles
englischen Titeln. Ja, okay, ich muss mal
der Rollstuhl, keine leid. Ahnung. Also ja. da keine Chance, habe ich nichts von gesehen. Habe auch bei Letterboxd eine einstellige Tausenderwertung.
Ja.
Hier Tales of Ordinary Madness ist ein Bukowski-Film, der heißt auch ganz normal verrückt auf Deutsch. Ich mag Bukowski, aber ich kenne diesen Film nicht. Also
okay, nee.
Für mich ist der Mann wirklich ein singuläres Ereignis.
Nee, muss ich mal tauchen. Du kann aber auch sein, dass ich einfach Ferrero fressend in meinem Ferrari saß und verpeilt habe, dass ich diesen Regisseur dann doch nicht kenne.
Es gibt ja auch echt viele Regisseure, die haben einen Mega-Hit gelandet, den jeder kennt und ansonsten vielleicht ein paar gute Filme gemacht, die niemand mehr kennt. Ja. Das ist dann ja leider so. Vielleicht ist er einer von denen. Ich habe mir die 10 Filme von ihm angesehen, die Titel und die deutschen und englischen verglichen, mir die Poster anguckt, mir anguckt, wer da mitspielt. Ich habe noch nie von irgendeinem anderen davon gehört. Aber von diesem hier. Und
Achso, du kanntest den vorher nicht, ne?
Nee, ich habe den vorher noch nicht gesehen. Ich habe den immer mal wieder gesehen und er ist mir begegnet. Er kommt mit einem sehr, sehr guten Schauspielensemble daher. Wir haben hier in der Hauptrolle, und das ist witzig, weil die alle mit ihren tatsächlichen Namen auftreten, auch als Figuren. Wir haben Marcello Mastroianni, wir haben Michel Piccoli, wir haben Philippe Noiret, wir haben Hugo Tognazzi und Andrea Ferriol. Die kennt man alle.
Genau, wobei halt Andrea Ferriol, das war ja so dann ihre erste richtige Rolle, die ist ja dadurch erst berühmt geworden. Aber Alter, also wenn euch niemand dieser Schauspieler irgendwas sagt, das waren zur damaligen Zeit in den 70er Jahren absolute Schauspiel-Koryphäen aus Frankreich. Ja. Also die hatten auch internationale Bekanntheit.
Ja, ich meine, Mastroianni hat in La Notte in 8,5 in Deutsche Vita mitgespielt, ja. Piccoli in Belle de Jour, Le Mépris, Le Doulot, den wir ja schon hatten. Philipp Noiret, Cinema Paradiso, also come on. Ja. Der hat Pablo Neruda in Der Postmann gespielt. Ja.
Also sollte man vielleicht kennen können, die Leute.
Genau, und Andrea Ferriol hat danach in Der Schakal mitgespielt oder die Blechtrommel, also die haben alle eine stabile Karriere. Hugo Tognazzi ist vielleicht der Einzige, der nicht so, der Barbarella ist wahrscheinlich sein bekanntester Credit, außer das große
Das war der Fressen. Ein bisschen kräftigere Typ, oder, Hugo? Kann das sein?
Das war der...
Der Koch, oder?
Ja, genau, oder? Ja, doch. Nee, nicht der Koch, der andere. Der andere.
Ich hab's gleich, ja, voll.
Philippe war der Koch.
Ah, okay, dann war das der...
Nee, oder? Oh, fuck.
Also Hugo Tognazzi war der Koch.
Doch, das ist der Koch, genau. Ja. Philippe ist ja der mit Andrea dann am Ende, oder die... Dann
Ach so, ja gut, ich kenne ihn noch aus Ein Käfig voller Narren, also dem Original. Ja. Da hat er auch mitgespielt. Genau, Barbarella kennt man wahrscheinlich auch. Ich habe den auch mal gesehen. Ja, aber von der Riege wahrscheinlich der, wenn man es so sagen will, unbekanntere von den Top-Schauspielern.
Und das sind auch eigentlich fast alle Figuren, auf die man sich konzentrieren muss. Hier spielen noch ein paar Damen Nebenrolle oder kleinere Rollen, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Film schafft es bis heute auf ein FSK 18-Rating aus diversen Gründen. Ist 130 Minuten lang, das meinte ich mit, ist länger und ob es diese Zeit braucht, das erörtern wir gleich mal, aber erstmal kommen wir dazu, worum es geht. Denn wir beschäftigen uns hier mit 4 sehr guten Freunden, die alle so um die 50 sind und die treffen sich an einem Wochenende in dem Haus von Philippe oder Philipp und die haben auch alle krasse Berufe. So, du hast hier einen Piloten, den Direktor von Gericht, einen sehr angesehenen Koch, einen Fernsehproduzenten. Also du hast krasse Leute hier am Start, die aber des Lebens aufgrund des Überflusses irgendwie überdrüssig geworden sind und die beschließen, sich totzufressen. um es mal ganz platt zu sagen, die wollen sich in diesem Haus einfinden und man sieht auch gleich am Anfang, wie ein Fleisch- und Essenstransporter nacheinander da einrollt, die viele Delikatessen und Dinge da reinbringen, vom Reh über Schwein, Hühner und Austern, da ist alles dabei. Und ja, die wollen es hier einmal so richtig gehen lassen und bringen halt auch alle ihre Eigenarten mit. Marcello, der Kapitän, ist sexsüchtig. Michelle hält sich für einen Narzissten. Ja, und so hast du, es gibt auch noch ein paar andere, die ein paar speziellere Sachen haben, das erwähne ich mal nicht.
Philipp hat ja, ach, wie heißt denn das, diesen extremen Bezug zur Mutter, der wohnt ja noch zu Hause eigentlich. Der
Ödipus-Komplex.
Wie? Der Ödipus-Komplex, genau, ja. Also sieht man gleich am Anfang, wie dann ihn die Mutter weckt, in seinem schmalen Bettchen, in dem kleinen Zimmer, in der großen Wohnung. Und hey, Alter, der ist über 50, hat einen krassen Beruf, ist angesehen und weint sich dann quasi erstmal bei der Mutter aus an ihrer Brust, ja, und die dann auch nicht versteht, dass er ja eigentlich was mit seinen Freunden jetzt nämlich vorhat und abdüst für mehrere Tage gleich. Die Einführung dieses Charakters fand ich dann auch schon ziemlich interessant.
Und das zieht sich bei ihm ja noch weiter durch, weil es ihn ja einschränkt durch die krassen Gebote und Verbote, die ihm seine Mutter auferlegt hat.
Krass, Mann.
Ja.
Und es ist gar nicht seine Mutter, es ist Quatsch. Das ist seine frühere Nanny, glaube ich, ne?
Oh, das weiß ich nicht mehr.
Boah, ich glaube, ja, ich glaube, also sie holt ihm ja einen runter, das wird ja leicht angedeutet am Anfang. Das ist die... Boah, aber echt eine gute Frage. Also kann wirklich, es wird so dargestellt, als wenn es eigentlich die Mutter sein könnte. Im Film wird aber gesagt, dass es das frühere Kindermädchen war. Ja, vielleicht ist es aber auch die ein und dieselbe Person.
Nicht auszuschließen.
Schön, dass wir jetzt auch Skandale so durch Interpretation ins Leben rufen. Ey, da hat deine Mutter gefickt.
Wurde wahrscheinlich erwähnt oder irgendwie rauskristallisiert, aber. Ja. Der Einstieg war ein wenig schwierig in den Film, weil da die Untertitelspur bei mir noch nicht so ganz stabil war. Die kam dann erst fortwährend.
Ah ja, gut, dann kann ich ja kurz einspringen und auch ein bisschen Intro zu den Personen machen. Also Marcello, da wird halt schnell klar, dem folgt man halt, Flugzeug ist frisch gelandet, er verabschiedet die sexy Stewardessen, die ihnen aber erstmal noch beim Tragen helfen können. Geil, Alter. Eher schöner, kräftiger Mann. Und die hübschen Stewardessen dürfen erstmal so einen riesen Käse und irgendwas komisches Verpacktes, in Packpapier Verpacktes schleppen. Und ja, da kommt dann eben so nach und nach raus, okay, hier wird irgendwie was mit Essen sich angebahnt und vorbereitet. Und Michel, der Filmproduzent, der da auch schon ein bisschen androgyner oder vielleicht mit homosexuellen Zügen so auch dargestellt wird, wird im Film nicht weiter erläutert, ja. Der sich aber auch offensichtlich, dem es nochmal wichtig war, seine Tochter zu treffen, die er halt viel zu selten sieht. Die hat einen neuen Freund, den will sie eigentlich vorstellen. Das ist, ja, wirkt ein bisschen deplatziert und absurd, die Szene, aber es kommt halt, eigentlich die Botschaft ist, okay, der will sich irgendwie von seiner Tochter verabschieden, ja. Mhm. Und man weiß halt nicht, warum. Das wird natürlich erst im Verlaufe des Films dann irgendwann klar.
Ja. Ja, der Anfang ist auch etwas, zum Rest gesehen irgendwie unkonventionell und wirkt erstmal ein bisschen komisch. Mhm. Also ich fand auch die erste Szene von Philipp fand ich auch irgendwie merkwürdig. So mit der Nanny oder
absurd,
wie wir das nennen wollen. Ja. Das ist alles irgendwie ein bisschen absurd zusammengefügt. Und als sie dann da sitzen und die Austern schlürfen und sich nebenbei Nacktfotos von irgendwelchen Damen anschauen, kommst du dann so langsam rein, weil dann bist du halt in diesem, wie soll man es nennen, Stadtvilla vielleicht.
Naja, genau. Die fahren da zusammen oder treffen sich dann eben im Garten von einer Stadtvilla, wirkt sehr abgelegen, aber wahrscheinlich ist die wirklich irgendwo im Zentrum von.
Ist ja auch eine Schule relativ nah dran.
Genau, genau. Und zwar ist die halt in Familienhand von Philipp.
Ja.
was er eben oder die Familie halt irgendwie geerbt hatte. Der Vater hat es mal aufgebaut oder gekauft, aufgebaut und wurde aber nie irgendwie genutzt, weil die Mutter konnte damit nicht so viel anfangen. Also riesiges Gebäude mit einem großen Garten, da ist dann eben auch ein Hauswirtschafter, sehr betagter Hauswirtschafter am Start, schon viel zu alt eigentlich, um das Ding alleine rocken zu können, der dann mit dem uralten Familienhund halt immer dann eine Runde dreht, so wird er etabliert, der kriegt dann aber auch schnell frei. Ja, wird gesagt, wir kümmern uns um alles drum. Und dann geht's eigentlich, ja, ich glaube, das ist halt mit Absicht so gezeigt, wie, also A, welchen Stellenwert sie in der Gesellschaft offiziell haben mit ihren Berufen, aber was das für schräge Vögel eigentlich sind. Und da haben sie natürlich eine Gemeinsamkeit, das dann auszuleben in dieser Stadtvilla.
Ja, und da kommt dann noch mehr oder weniger zufällig die Lehrerin Andrea dazu.
Ja, die kommt nämlich mit der Schulklasse und will halt wissen, was das für ein Gebäude ist und ob die hier ja im Garten irgendwie mal kurz den mitnutzen können. Und dann schnappen die Leute, die sind ja einfach ja offene Franzosen, wird viel gekocht und dann lassen natürlich die Schulkiddies auch mit teilhaben an dem leckeren Essen, alle feiern das. Und weil Andrea, die sich glaube ich für die Rolle nochmal ordentlich Kilos dann angefuttert hatte.
25 Kilo in 2 Monaten musste sie zunehmen.
Die, ja, hatte irgendwie, er hatte über eine Bekannte mitbekommen, dass da jemand gesucht wird, hatte sich dann beworben und dafür schon im Bewerbungsprozess, Castingprozess eben was angefuttert und dann eben danach nochmal ordentlich mehr. Und genau, die kommt halt bei Philipp, dem Hausbesitzer, eben auch gut an, weil naja, die hat weibliche Rundungen, so wie sein Kindermädchen, / eventuell Mutter. Und ja, laden sie dann eben auch zu diesem ausgeschweiften Essensgelage, Gedöns ein.
Ja, und ja, mit Einverständnis bestellt Marcello dann noch 3 Prostituierte dazu. Die stoßen dann auch für eine begrenzte Zeit dazu. Und so beobachten wir den Verfall aus Gelage, Gefresse und Gevögel.
Darf ich da noch kurz was zu sagen? Weil das waren dann halt auch so kleine Tonalitäten, wo ich dachte, okay, der erzählt da eben auch so ein paar Sachen über die Charaktere und warum die einfach so skurril sind. Weil eben Marcello eingefallen ist, also A, ist er wirklich sexsüchtig? Das hast du, glaube ich, schon erwähnt.
Ja.
Und die haben sich anscheinend nämlich Regeln aufgestellt. Das kommt nicht da nämlich in diesem Kontext wird's erwähnt, ja, dass sie sich Regeln aufgestellt haben, dass eigentlich nämlich eben niemand das Gelände verlassen darf von den Vieren. Aber es wurde ja eigentlich keine Regel aufgestellt, nicht doch Besuch zu empfangen. Und er braucht es unbedingt, sonst haut er nämlich doch rein. Er braucht nämlich unbedingt das Geficke. Und dann bestellt er eben daraufhin diese 3 Prostituierten. Und die waren ja schon am Start. Und dann kommt erst Andrea dazu, hat dann irgendwie mengenmäßig gepasst. Also irgendwie hat er da anscheinend eine Vorahnung gehabt, dass er nur 3 Nutten bestellen musste und ein bisschen Geld sparen konnte. Und die machen da eben auch zumindest der Anfangszeit dann gut mit.
Ja, und warum das dann ein Skandalfilm geworden ist, hat sich, glaube ich, dann aus der Inhaltsangabe schon ergeben, denn für die 70er Jahre war es natürlich äußerst skandalös, dass man hier auch halbwegs explizite Sexszenen dabei hat, die sehr ausufernden Fressszenen und dabei auch hörbare Verdauungsgeräusche, nennen wir es mal so. Und das ging halt vielen Hör- und Sehgewohnheiten entgegen, sodass der in einigen Ländern dann auch ein Aufführungsverbot erhalten hat, wie zum Beispiel in Irland. In Deutschland wiederum gewann er die Goldene Leinwand. Was ja ein Preis ist für den kommerziell erfolgreichsten Film. Mhm. Also irgendwie kam es dann doch an. In Amerika wurde der Film 7 Minuten runtergekürzt auf 123 Minuten. Und hat halt allerorts für Aufsehen gesorgt und wird auch heute noch immer noch von einigen eher ablehnend wahrgenommen. Was ich nicht verstehen kann, ich kann mir das angucken und ohne, dass ich da irgendwie angeekelt bin, auch beim Fressen und was Exkremente und so angeht, das ist kein Problem. Mir war der aber schlichtweg zu lang.
Mhm.
Weil das, ja, es ist ein schleichender Prozess, wenn man sich totfressen will. Aber er schlich mir an einigen Stellen dann doch ein bisschen zu lang.
Jetzt hast du ja vorweggenommen, ja, worum es dann am Ende geht. Aber wahrscheinlich kann man sich
das habe ich schon ganz am Anfang erwähnt, weil das ja der Plan ist, den ihr am Anfang auch fassen.
Ah, sorry, dass ich nicht richtig zugehört habe. Aber es geht ja irgendwie die Vermutung aus dem Titel hervor.
Ob sie es dann schaffen, ist dann eine andere Sache, aber ist auf jeden Fall der Plan.
Ja.
Und man guckt sich natürlich einige Fress- und Essszenen an, die sind aber das Gute daran. Es gibt zwischendurch auch sehr lange Dialogpassagen, die ich nicht in der Länge gebraucht hätte.
Mhm.
Ja, ich habe allerdings auch im O-Ton gesehen, ich habe gesehen, die deutsche Synchro ist Rainer Brandt.
Ich gestehe. Also ich kannte den Film schon, ich habe ihn einmal vor mehreren Jahren gesehen und war für mich also ein Rewatch. Und ich habe mir erneut einfach die deutsche Synchro angeguckt, weil irgendwie mag ich auf die Synchros aus den 70er Jahren. Und wenn ich den Film schon auf Deutsch mal gesehen hatte, dann kann es durchaus sein, dass ich mir die nochmal so angucke. Ja, genau, fällt auf. Und noch ein interessanter Name hast du.
Ist Hugo ja Harald Junke, der das Ganze dann ja nicht mit Essen, aber mit Alkohol im realen Leben vielleicht auch nochmal ausprobiert hat. Mit Maßlosigkeit kannte der sich ja auch aus. Wer sich übrigens interessiert, was die hier so fressen, man kann bei IMDb in den Trivia Facts das gesamte Menü nachlesen.
Voll gut. Ey, das, also ganz viel natürlich französische Küche, die weltberühmt ist, ganz klar. Da haben wir nämlich dann auch mit Hugo Tognazzi, der das als Koch spielt. Wirkt auch, finde ich, sehr authentisch, was er da alles kocht und
ja.
Und die anderen begeistern, wobei die anderen ja auch Essen zubereiten. Das ist halt irgendwie so eine Viererkonstellation, wo man sieht, die haben davor schon einfach unglaublich gerne zusammen gegessen und das als Genuss betrachtet. Und dabei wird dann eben auch Genuss gelebt, indem eben, was du vorhin meintest, relativ am Anfang nackte Frauen aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts auf Dias gezeigt werden und da halt komische Sprüche kommen. Ja, also sind schon wirklich sehr, sehr skurrile Gestalten.
Ja. Ich hatte auch erst geschaut, ob ich den irgendwie käuflich erwerben will, den Film, aber die Fassungen so von Arrow und die französische sind schon alle ziemlich teuer. Wenn man mal bei Amazon guckt, da liegen die bei über 80 Euro.
Das ist echt verrückt. Ich habe die deutsche Blu-ray von Atos, war das glaube ich noch, jetzt Studio-Kanal. Da habe ich jetzt vorhin mal kurz geguckt, weil ich den Notiz gesehen hatte. Da geht's bei Amazon bei der Blu-ray ab 30 Euro gebraucht, los 33 Euro. Ja, ist
noch.
Krass mit den Preisen, sobald out of print, was sich da heutzutage dann auch verselbstständigt.
Ja. Das war.
Ich wollte noch eine Sache ganz kurz. Entschuldige, Dennis, ich muss es loswerden. Ich wohne in Berlin, deswegen muss ich es erwähnen. Ja, bei Harald Junke, ist bekannt, dass der einfach ein massives Alkoholproblem hatte. Ich erinnere mich noch sehr gut an meine Anfangszeit meiner immer noch aktuellen Arbeit. Was ja dann auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln immer noch mein Arbeitsweg ist, dass ich am U- und S-Bahnhof Zoologischer Garten aussteige und da dann ungefähr 10 Minuten zur Arbeit laufe. Und bevor das sogenannte Bikini-Gebäude sozusagen gegenüber der Gedächtniskirche saniert wurde vor mehreren Jahren, gab es nämlich direkt neben dem Kino Zoopalast dann ein chinesisches Restaurant in der zweiten Etage dieses Bikini-Gebäudes. Und dafür hat nämlich Harald Junke Werbung gemacht. Also war er auch in Berlin dann für... Ja, in diesem Kontext für Essen bekannt. Ich bin also täglich eine ganze Zeit lang an nämlich seinem Plakat vorbeigelaufen, weil unten hast du dann noch so Schaufenster gehabt. Also am Anfang waren dann die Schaufenster mit Werbung für die Kinofilme, die aktuell laufen. Und danach, ein paar Meter weiter, gab es dann ein Schaufenster, wo halt Junke vor so einer Peking-Ente saß, sich total gefreut hatte. Und dann eben der Zeig, ja, hoch nach oben, zweite Etage, China-Restaurant am Start war.
Oh, super.
Tut mir leid, ich muss es einfach erzählen.
Da brauchte er offensichtlich schon Geld. Weil das macht man nicht, wenn man noch erfolgreich ist.
Na, auf jeden Fall.
Meistens.
Oder die Peking-Ente hat einfach so geil geschmeckt.
Vielleicht war es auch das.
Ah.
Ja, also wenn ihr Bock habt, euch auch tot zu fressen, wie gesagt, das Menü gibt's in den Trivias. ist nicht erstrebenswert, würde ich sagen.
Lasst uns eure PartnerInnen erzählen, wie weit ihr gekommen seid.
Genau. Ihr selber werdet es nicht mehr miterleben. Der Film, also wenn man sich das reinzieht, so dabei essen, manche können das vielleicht nicht. Ich habe es gemacht, fand ich okay. Aber viele finden das eklig. Ich fand nur eine Szene ekelhaft, und die war relativ weit am Ende. Da fand ich es dann auch nicht mehr so geil.
Mit der Scheißerei oder?
Nee, die Pastete.
Ach so.
Also wo es wirklich um Essen geht, weil das sah einfach nicht mehr gut aus. Ja.
Ich hatte mir auf der deutschen Blu-ray noch ein Interview mit der zumindest damals noch lebenden, ich vermute lebt immer noch, Andrea Ferriol angeguckt. Und da hatte sie erzählt, dass nämlich eben im Skript noch eine Szene geplant war mit Borscht.
Gottes
Willen. Was danach gekocht werden sollte. Und sie dann nämlich eben mit dem Borscht masturbiert. Und irgendwie einer da dann rein ejakuliert und das dann gegessen wird, ja. Also im Skript gab es nochmal eine weitere skandalöse Szene, die aber nicht realisiert wurde. Für mich hat es dann nur Klick gemacht, weil im Film selber man dann zum späteren Zeitpunkt mitbekommt, wie Hugo sie dann küsst und ihr sagt, oh, du schmeckst ja noch ganz schön nach Borscht. Und das war dann quasi die Anspielung auf diese nicht umgesetzte Szene. Ja, Punkt. Hatte sich für mich dann ein kleiner Kreis geschlossen.
Ja, sehr schade. Ja, sie hat ziemlich viel erzählt, auch zu den Dreharbeiten, dass Mastroianni in einer Szene auch tatsächlich eine Erektion hatte und so. Also da gibt's noch viel, viel mehr Fakten, aber wir...
Mastroianni meinst du?
Genau. Wir würden das im Rahmen jetzt mal etwas kürzer fassen. Genau. Ich fand ihn zu lang, ich fand ihn aber sonst sehr gut. Hätte ich mir auf 110 Minuten noch deutlich lieber angeguckt, aber nichtsdestotrotz kann ich den empfehlen, dich den mal reinzuziehen. Hat bei IMDb eine 7,0 und bei Letterboxd eine 3,6. Also auch alles gut bewertet. Von mir kriegt er eine 7.
Mhm. Ja, ich bin hier wieder bei 8 Punkten gelandet. Ich mochte den Film damals und mag ihn irgendwie auf seine Art und Weise auch immer noch sehr. Das ist irgendwie sehr oberflächlich banal, ja, aber irgendwie, ich mochte die Art der Inszenierung, die Schauspieler finde ich grandios und irgendwie...
Die Schauspielerriege ist natürlich echt brillant, was sie hier liefern.
Ja.
Ja, und irgendwie steigern wir uns in der Skandalösität, denn jetzt kommst du mit wahrscheinlich dem skandalösesten Film und
oh,
auch
ja.
der das Nicht-Feiertags-Rating bekommen hat.
Aus dem Jahre 1979. Und da ergänzt mich auch gerne unbedingt, weil ich wollte mich eigentlich viel besser vorbereiten, habe es aber dann aus zeittechnischen Gründen nicht so gut geschafft, wie ich es eigentlich machen wollte. Kannte den Film nur in Teilen, habe mir jetzt aber den sogenannten Ultimate Cut angeguckt, der vor gar nicht so langer Zeit das Tageslicht erreicht hatte.
Ich glaube letztes Jahr.
Ja, kann gut sein. Ja, kann echt gut sein.
Gar nicht so lange her. Da ist auch der Unterschied. Ich habe mir die Uncut-Version angeguckt.
Sehr schön. Die kannte ich zu Teilen. Ich sage nicht, was ich davon kannte. Kann nur so viel sagen, dass die expliziten Szenen, wir reden hier über Caligula, die expliziten Szenen aus der Uncut-Schnittfassung dann eben nicht in dem Ultimate-Cut größtenteils vorhanden waren.
Ja, der Ultimate-Cut ist quasi der Tinto Brass Cut.
Ja.
Mehr oder minder.
Weil das ist nach IMDb-Credits der Regisseur. Ja, wenn ihr mal, ich weiß gar nicht, ob wir beide schon mal den Regisseur Tinto Brass erwähnt hatten. Ich weiß.
Glaub nicht.
Nur, da war ich, glaube ich, da hatte ich bei den Banausen zusammen mit Lee aufgenommen. Und der hatte sich irgendeinen Film rausgepickt. Boah, ich komme gerade nicht mehr auf den Namen. Und hatte da eben die Vermutung, dass es was anderes ist und war dann eben überrascht, wie frivol und halt für sich im negativen Sinne dann eben war. Ah Mann, wie heißt der? Die Wirtin vom Po, so war der deutsche Titel irgendwie so in der Art. Mir fällt mir gerade mit meinem komischen, kaputten, kranken Gehirn nicht ein. Okay, aber auf jeden Fall, hier sprechen wir über Caligula im Deutschen. Caligula, Aufstieg und Fall eines Tyrannen. Und hat immer noch ein FSK 18 Rating die Schnittfassungen sind unterschiedlich geratet, vor allem in anderen Ländern auch. Also da gibt es eine Uncut-Fassung, die ist in den USA zum Beispiel R-rated. Und die, komischerweise der Ultimate Cut oder umgekehrt, scheiße, ich krieg keine mehr zusammen. Also auf jeden Fall gibt es einfach unterschiedliche Ratings für die unterschiedlichen Schnittfassungen und davon gibt es halt nicht wenige. Auch weil er sich nämlich zwar im Jahre 1979 produziert, schon eine längere Zeit hingezogen hatte, bis er überhaupt veröffentlicht werden konnte, weil es Streitereien vor Gericht gab unter den hauptsächlich Beteiligten. Und hauptsächlich Beteiligte heißt, neben Tinto Brass, der hier als Regisseur eingestellt wurde, der eben auch eine bestimmte Vorstellung von dem Stoff hatte und eben auch eine gewisse Freizügigkeit zeigen wollte, die man hier in dem Film auch wirklich sehr häufig zu sehen bekommt, um auch einfach so ein bisschen die Dekadenz des damaligen römischen Treibens, des damaligen Cäsaren sozusagen darzustellen. Und Streit, ja, Tinto Brass, auch Streit mit Bob Guccione. Bob Guccione kann man vielleicht kennen, wenn man irgendwann mal das Magazin Penthouse in den Händen hatte, weil der war nämlich Gründer und bis Ende 2003 Herausgeber des Magazins Penthouse. Und das ist damals entstanden so als Konkurrenz zum Playboy von Hugh Hefner als Magazin. Und damit ließ sich halt wirklich damals unglaublich viel Kohle scheffeln. Ja. Der hatte dann so viel Geld, dass er einfach so das künstlerische und mit Nacktszenen freie Werk rund um den römischen Herrscher Caligula zeigen wollte. Und hatte dann wirklich da nicht mit Geld gegeizt, hat sich da eine Creme de la Creme an damals top britischen Schauspielern zukommen lassen und engagiert. Allen voran Malcolm McDowell. Du hattest vorhin auch als Skandalfilm in deiner Auflistung Clockwork Orange genannt. Daher könnt ihr ihn auf jeden Fall kennen. Malcolm McDowell spielt hier nämlich den Caligula oder in der deutschen Synchro auch manchmal Stiefelchen genannt, weil Caligula heißt eben Stiefel als Übersetzung. Wir sehen hier auch dann im späteren Verlauf eine großartige Helen Mirren als Caecilia Sonia, die dann die spätere Gattin von Caligula spielt. Wir sehen hier einen Peter O'Toole, der Tiberius spielt, der zu dem Zeitpunkt noch Kaiser ist, Kaiser von Rom. Und da sich gleich am Anfang für mich auch Aussagen zwischen Uncut-Fassung und Ultimate-Cut ein bisschen unterscheiden. Ich hatte dann auch nochmal in die Uncut-Fassung kurz reingeguckt, der gleich mit der Texttafel einsteigt, Rom im Jahre 37 nach Christus und dann eben erzählt, dass hier der Kaiser Tiberius, wie gesagt, gespielt von Peter O'Toole, nämlich einen Nachfolger für das Römische Reich sucht und er ist nämlich gezeichnet von Syphilis. Und das, finde ich, haben die ziemlich cool hinbekommen, wie der da irgendwie aussieht und dahin siecht. Und aufgrund schwächerer familiärer Thronfolge entscheidet er sich eigentlich nämlich dann für Caligula, der gar nicht blutsverwandt ist, sondern irgendwie, ich glaube, durch irgendwie Heirat sozusagen dazugekommen ist und in einer weiteren Thronfolge mit berücksichtigt werden kann. Und der Ultimate Cut startet nämlich mit einer Aussage, ich glaube, im Jahr 17 nach Christus, wo dann noch mal ein bisschen diese Familienhistorie auch erläutert wird und Caligula so ein bisschen auch mehr eingeführt wird als Person und dann erst die 37 nach Christus Texttafel einspringt. Sei es wirklich nur als Beispiel dafür dienen, dass die sich auch so von den Aussagen her echt unterscheiden, die Schnittfassung. Beim Gucken ist mir das nicht immer so eindeutig aufgefallen. Deswegen vertusche ich mein gefährliches Halbwissen.
Die Aussage tatsächlich nicht. Da fällt einem eher auf, was fehlt, als das, was ergänzt wurde. Auch wenn der Ultimate Cut stabil länger ist, obwohl was rausgeschnitten wurde.
Das ist echt verrückt.
Ja.
Genau. Also die Uncut-Fassung, also das Ding kam dann irgendwann in die Kinos, weil es halt gerichtliche Streitereien zwischen Tinto Brass, dem beauftragten Regisseur, und der ja, seiner Wunschfassung, die nicht so an den Start ging in die Kinos. Und Bob Guccione und ich meine Gore Vidal gab, der sich hier nämlich für das Drehbuch verantwortlich zeichnet, kam er dann einfach um, ich glaube, ein oder zwei Jahre verzögert in die Kinos und war dann halt auch teilweise unglaublich umsatzstark. Aber ey, in vielen Ländern wurde der halt um drastische Länge gekürzt. Ja, also teilweise ging der dann nur noch die Hälfte der eigentlichen Laufzeit, weil der halt unglaublich viele Nacktszenen hatte, aber auch ein paar andere Szenen. Ja, da gibt's so ein paar Szenen, wo man sagt, wow, Alter, die ziehen halt immer noch so vom Einfallsreichtum und von der Brutalität. Genau, es gab nämlich insgesamt, also unglaublich viel Kohle. Der Film hatte 17,5 Millionen Dollar gekostet, was für damalige Verhältnisse jetzt ja schon ein höheres Budget war. Und man sieht dem Film das auch heute immer noch, finde ich, an, dass unglaublich viel Kohle in diese insgesamt 64 Sets geflossen ist, in 3600 geschneiderte Kostüme geflossen sind, auch ne, für einen Kostümbildner, der dann auch irgendwann mal einen Oscar gewonnen hatte und mehrfach nominiert war. Man sieht diesem Film diese Opulentheit und eigentlich auch Dekadenz halt wirklich von Anfang bis komplett Ende an. Und das macht er auch irgendwie gut. Und ja, die Botschaften, das ist halt nicht so klar, weil es halt so ein wilder Mischmasch zwischen diesen drei genannten Personen dann auch war und jeder irgendwie seine Deutungs- und Freizügigkeitshoheit zeigen wollte. Ja, also vor allem zwischen Tinto Brass und Bob Guccione, aber eben auch Gore Vidal, dem das Ganze dann, der wollte dann eben auch aus den Credits entfernt werden, als er dann gesehen hatte, was am Ende bei rumkam, weil. Und das hatte Dennis gerade schon irgendwie angedeutet. Bob Guccione als Produzent hatte sich dann die Freiheit genommen, einfach nochmal Szenen nachzudrehen. Und zwar richtige Hardcore-Szenen. Ja, da wurde dann eben auch ein römischer Lümmel gelutscht. Oder dann eben auch so eine römische, wahrscheinlich Frau eines der Senatoren gevögelt. Ja, weil das war nämlich Caligula, der hat dann eben auch, hatte eben überhaupt keinen Fable für den auch damals schon agierenden Senat, also sprich die gewählte Stimme des Volkes sozusagen, die da eben auch für eine bestimmte, ich sag mal, Gesetzgebung auch verantwortlich waren und hat da eben seine Intrigenspielchen gespielt und hat dann eben auch oft, also und es ist eine reale Figur gewesen, ja, es ist hier in großen Teilen auch überliefert, große Teile sind natürlich auch zusammengesponnen, aber es macht der Film, finde ich, insgesamt halt ganz gut, dass so diese Dekadenz einfach und diese Übermaß gezeigt wird. Und der hat dann eben auch mal Frauen von den Senatoren verhuren lassen oder hat dann eben so einen römischen Feldherrn, der erfolgreich zurückkehrt und seine Olle halt ziemlich, eine Jungfrau extrem scharf findet und dann eben auch ihn eigentlich so zum Tode verurteilt, der sich dann aber auch nochmal irgendwie retten kann und als Rache er sich dann doch nochmal auf anderem Wege so seiner Verlobten annimmt. Also das ist schon echt ein krasses Bild, was hier zu Caligula gezeichnet wird. Wahrscheinlich auch sehr überzeichnet, gezeigt wird, weil eben ja manches nur so grob überliefert ist und man sich wahrscheinlich dann viel zusammenspinnen kann, wenn man halt ein paar Fakten zur damaligen Zeit mit zusammenschmeißt. Ja, also ich fand den schon interessant. Und diese Hardcore-Szenen, die dann nachträglich eingeführt wurden, die dann, finde ich, optisch sich da ziemlich gut reinweben. Also die Sets standen halt ja noch zur Verfügung. Es wurde mit Sicherheit mit den gleichen Kameras und der technischen Ausstattung gedreht. Es wirkt, finde ich, beim Gucken nicht so, als wenn die einfach nachträglich noch aufgenommen und eingeführt wurden. Und das fällt dann halt auch natürlich, also fiel mit Sicherheit nicht der absoluten Mehrheit der Kinozuschauer auch so auf. Ja, die haben das dann gesehen. Und das war das Skandalöse, nicht nur bei den Zuschauern, dass man hier eben sehr viel Freizügigkeit, explizite Sexszenen, aber eben auch so ziemlich ausufernde Gewalt dann sieht und aber auch einen Skandal natürlich bei den Schauspielern ausgelöst hatte, weil diese namhaften Leute, die ich eingangs aufgezählt hatte, Also die wollten sich, glaube ich, größtenteils nicht mit einem, in Anführungszeichen, Sexfilm identifizieren lassen.
Ja.
Außer Helen Mirren, die spricht positiv rückblickend über diesen Film. Spricht irgendwie auch für mich, nicht für Helen Mirren.
Ja.
Ja, und das ist halt so das Skandalöse, also ganz groß Skandalöse damals gewesen. Ja, und zieht eben wirklich eine Zensurgeschichte mit sich, die eigentlich so seinesgleichen sucht.
Ja, ja, von dem Film gibt es so viele Fassungen. Also wenn ihr da recherchiert, Kino-Cut, Uncut, Imperial Edition, ja. Ultimate Cut, also es gibt so viele Schnittfassungen, die alle irgendwo zwischen, also ich glaube, der Imperial Cut war das erste, oder die Edition war das erste, was versucht hatte, die Pornoszenen rauszunehmen, aber da gibt's sogar verschiedene Imperial Cuts, also es ist wirklich Wahnsinn.
Ja.
Es gibt aber noch einen großen Skandal zu diesem Film.
Ja.
Es gab im Finale des Bewegtbildband aus dem Bash 2 gegen Tom, gab es eine Frage, zählt abwechselnd Filme mit Helen Mirren auf? Dann habe ich Caligula gesagt und Guest sagt, nö.
Das ist ein Skandal.
Ja. Ich hätte sowieso verloren gegen Tom, aber den Punkt hätte ich mitgenommen.
Aber warum hat er nö gesagt?
Hat er nicht gefunden in der Filmografie. Keine Ahnung, warum.
Okay.
Es war auch also, einer der so der späten Filme, wo ich mir auch nicht sicher war, weil zu dem Zeitpunkt kannte ich den Film noch nicht. Aber ich war mir ziemlich sicher, gehört zu haben, dass sie da mitspielt. Aber er meinte, nö, es taucht da nicht auf. Und ich konnte ja in dem Moment nicht recherchieren. Deswegen, naja.
Oh Mann, ich wollte mich eigentlich nicht zu so einem blöden... Ich werde es nicht sagen. Okay, danke für diesen Hinweis. Haben wir das auch geklärt? Ist natürlich ganz klar in diesem Film zu sehen. Ja.
Ja.
Und wer wirklich viel von Helen Mirren sehen möchte, dem sei auch dieser Film ans Herz gelegt. So, ich formuliere es mal so. Ja. Also man kann da wirklich tief tauchen. Und ich glaube, Markus Stiglegger heißt er, ne? Professor Markus Stiglegger. Ist es ein Markus?
Ja.
Ja, ist ein Markus. Der hat mit einem anderen, jetzt komme ich peinlicherweise nicht auf den Namen, bitte sieht's mir nach, einen Audiokommentar eingesprochen zu der Uncut-Fassung. Da habe ich mal reingehört, in weite Teile reingehört. Alter. Also der Audiokommentar ist informativ. Ich hätte mich das nicht getraut. Der Audiokommentar ist von 2018. Da hat er, glaube ich, noch nicht seinen Proftitel gehabt, vermute ich. Ja, ist jetzt alles nur Vermutung. Ich als Atze, der auch mal eine Zeit lang gerne Bier getrunken hat und auch Freude mit solcher Art von Filmen hatte, ja, ich hätte auch wahrscheinlich genauso den Audiokommentar eingesprochen. Ich fand es ein bisschen fragwürdig, dass der sich in der Form immer noch auf dieser käuflich erworbenen Fassung befindet, die letztes Jahr rauskam, wo der Ultimate Cut drauf ist. Also, ja, ich feiere bestimmte Sprüche, aber das ist dann ein bisschen zu viel. Also wer mehr Informationsgehalt sehen möchte, dem sei dann auch zur Uncut-Fassung der andere Audiokommentar empfohlen. Da habe ich mal kurz reingehört. Schwierige dabei ist, man muss dann am besten auch von derselben Person, tut mir leid, dass ich gerade den Namen nicht parat habe, den Audiokommentar zur Preview-Fassung schon angeguckt haben. Ja, also da kann man wirklich, was ich damit sagen will, man kann unglaublich viel Zeit mit Caligula, den unterschiedlichen Schnittfassungen und den Hintergründen beschäftigen. Und warum ich den ersten Audiokommentar erwähnt hatte, sagt nämlich auch Markus Stiglegger, dass er eben abgetaucht ist in die ganzen Produktionsnotizen und so weiter, die auch da eben ohne weiteres verfügbar sind, weil er eben so skandalös war, der Film, gab's dazu halt auch so unglaublich viel und ist veröffentlicht worden. Und das finde ich dann halt immer das Interessante. Ist ja auch, glaube ich, ein Beweggrund für uns, warum wir so einen Podcast machen. Ja, so rund um Filme, rund um bestimmte Filme. Und ich will hier einfach nur dazu aufrufen, ja, da kann man unglaublich tief tauchen. Und gerade bei dem Film ist es halt echt interessant und man lernt unglaublich viel über Filmbetrieb und Produktionshintergründe, auch vor allem der damaligen Zeit. Punkt.
Ja, ich glaube, der hat sogar da noch irgendwie federführend eine Art Hintergrunddoku Caligula, ein historischer und filmischer Mythos gemacht.
Ja, genau.
Also das geht zwar nur 12 Minuten oder so, aber es ist kurz, aber der hat sich da ausführlich mit beschäftigt. Also wer sich das anhören kann und möchte.
Ja.
Kann ist bei manchen auch so ein Thema bei dem, aber
ja, das stimmt.
Der sollte das vielleicht tun.
Gut. Also, noch kurze Laufzeit. Die Uncut-Fassung, die Dennis jetzt für Hedi-Episode gesehen hat, ist 156 Minuten. Der Ultimate Cut geht 178 Minuten. Wenn man die fehlenden Szenen aus dem Uncut-Cut in den Ultimate Cut einführen würde, dann weiß ich gar nicht, auf welche Laufzeit man da kommen würde, aber wahrscheinlich schon so auf 3,5 Stunden. Und das ist dann schon, ja, ziemlich intensiv.
Das ist wahr, ja, weil also auch die Sexszenen, die sind weiß Gott nicht kurz. Hier gibt es einen Blowjob, der geht locker 5 Minuten.
Ja, oder die letzten Szene vor allem, die davor noch
die
kommt.
Ist auch ziemlich lang. Also ich denke, man landet locker bei 200 Minuten.
Aber es gibt eben auch homosexuelle Szenen dann, oder ja, doch homosexuelle Szenen zu sehen, die mit Sicherheit auch dann damals im Kino für nochmal einen eigenen Skandal für viele gesorgt haben. Ja, ich fand das rückblickend, es ist ein interessanter Film. Ja, und ja, auch interessant, wie unglaublich der gespalten hat. Natürlich ist dann einiges redundant, also die Dekadenz, die da aufgezeigt wird. Ich habe hier mir das einfach mal notiert, als die Macht der Orgie wird gezeigt oder vielleicht die Orgie der Macht. Das ist natürlich sehr ausführlich. Man kann die Botschaften, wenn es die denn so gewollt gab, natürlich auch deutlich kürzer erzählen.
Ja, das wäre hier auch so mein Kritikpunkt, fernab von den Hardcore-Szenen, die ich, ja, kann man machen, passt rein, brauche ich die? Nein. Ja. Und es ist halt echt lang. Ich werde mir den Ultimate Cut irgendwann nochmal angucken.
Ja.
Ich hatte ihn jetzt nur auszugsweise gesehen, weil ich einmal die Skandalfassung sehen wollte, aber.
Ja, den kann man wirklich gucken. Ich habe den auch tatsächlich in einem Stück geschafft. Große Fressen nicht. genau. Ist schon interessant. Es gibt ja auch noch weitere Caligula oder Messalina, ja, Filme. Einen, den habe ich jetzt gar nicht parat. Da gibt es am Anfang dann eben auch eine Texttafel. Der wurde nämlich dann auch gleich mit den Set-Designs, also an einem Set gedreht, was noch von Caligula existierte und auch produktionstechnisch. Also der kam dann vorher in die Kinos, bevor Caligula rauskam, weil er eben nicht diese gerichtliche Auseinandersetzung durchziehen musste. Aber dann eben der Set-Designer gesagt hat, nee, ey, also ich will auf gar keinen Fall, dass meine Sets für eben diese Pornoproduktion genutzt oder hergegeben werden sollen. Und dann haben sie einfach nur, um da keinen juristischen Stress zu bekommen, eine Texttafel vorgestellt. Und da steht, okay, die Sets wurden halt nicht mit Einwilligung des Set-Designers verwendet. Oh. Das kannst du den Film mal gucken. So geil, Alter. Ja, na gut. Ich kann Punkte raushauen, aber wenn du noch was sagen möchtest.
Ich kann auch ergänzen, den Film, den du eben meintest, der heißt Miranda.
Miranda, die Wirtin vom Po, glaube ich, mit dem Deutschen zusetzt. Dankeschön für die Ergänzung. Danke fürs Recherchieren.
Ein Stern von Lee und Dave.
Wie, von mir ist auch ein Stern notiert?
Ja, den hast du wahrscheinlich importiert bei Letterboxd.
Ach so, ja, genau. Mann, ich muss das echt mal anpassen, Mann. Da sind echt ein paar viele Filme mit Lease-Bewertung übergebügelt worden. Also wenn ihr denkt, ey, Dave hat aber eine komische Filmmeinung, ja, das liegt nur daran. Lee hat eine komische Filmmeinung und ich habe blöderweise etliche seiner Bewertungen mit in mein Letterboxd-Profil übernommen.
Ja. Dann kommen wir mal zu den Punkten. Mal gucken, ob die so kontrovers sind.
5,3 bei IMDb, eine 2,8 bei Letterboxd. Ich bin bei 7 Punkten gelandet.
Okay, da bin ich wahrscheinlich aufgrund der Version mit 5,5 deutlich drunter.
Mhm.
Aber mag an der Version liegen.
Sprechen wir nochmal im Ultimate Cut. Dann wieder.
Genau. Ja, heute lagen wir etwas weiter auseinander als sonst. Nur einmal Einigkeit.
Immerhin. Huch.
Aber muss ja auch mal passieren.
Ja. Ja gut, nicht so krasse Diskrepanzen wie bei Mieke Takasi.
Das stimmt.
Da ging es ja mit Erik zusammen querbeet, ey.
Das war deutlich mehr. Das ist richtig. Aber ja, wir haben euch noch eine Top 3 mitgebracht, die ist ähnlich skandalös und kontrovers, denn wir bringen euch unsere drei größten Skandale mit, die wir mal verursacht haben oder miterleben durften. Und da bin ich ja sehr gespannt drauf.
Alter, ja, Mann. Also ich habe dir etliches schon geschrieben, auch eigentlich so als Merkposten, und aber auch, dass du mich noch weiter kennenlernst, damit du weißt, mit wem du es eigentlich zu tun hast. Ja.
Schockierend, kann ich euch sagen, schockierend.
Ja, ich würde sagen, ich bin endlich erwachsen geworden. Meine persönlichen Skandale haben mich letztendlich zu der Person, die ich jetzt bin, gemacht und mit der bin ich zufrieden.
Ja. Ich auch. Und ich musste feststellen in der Vorab-Sortierung, dass es ein paar Dinge gibt, die kann ich einfach nicht erzählen.
Ja, es geht mir genauso. Ich habe dir ja auch zwischendurch dann schon geschrieben, okay, das ist eine Sache, die ich wahrscheinlich dann nicht erzählen will. Ja.
Ja. Also. Da geht's bei mir genauso.
Ja, vielleicht machen wir ja nochmal eine Folge über Skandalfilme und dann nochmal eine weitere, ja, Top 4 bis 6 an unseren persönlichen Skandalen, wer weiß.
Da geht dann mehr rein, die muss aber auch hinter die Paywall. Ich habe Angst, dass ich meinen Job und meine mein Freiheitsrecht in Deutschland verwirke.
Also aber sag mal, von denen, die ich dir geschrieben hatte, was war dabei, wo du sagst, ey, das ist auf jeden Fall Top 1? Nochmal andeuten.
Lehrerin.
Ah, okay.
Das ist schon hardcore.
Passt ja irgendwie zu Caligula. Da war ich mir nicht sicher, ob ich das raushaue. Aber wahrscheinlich lasse ich so die sexuellen Geschichten lieber beiseite und mach mal nur betrügerische Geschichten. Wobei die wahrscheinlich so vom Strafmaß in Deutschland eher geahndet werden und härter geahndet werden als meine sexuellen Missetaten.
Ja. Ja, ich starte einfach mal rein, weil mein dritter Platz ist ein bisschen mit Augenzwinkern zu sehen. Wir haben 10 bis 20 Jahre im Freundeskreis sehr häufig und sehr viel gefeiert und seit letztem Jahr trinke ich nicht mehr so viel Alkohol, deswegen ist das definitiv ein großer Skandal im Freundeskreis. Mit Augenzwinkern natürlich. Aber ich glaube, vielleicht, ich weiß es nicht, aber ich glaube für viele vielleicht dann doch schon ungewohnte Situation, dass man eben nicht mehr zweimal die Woche zum Glase greift. Das war mein letztjähriger Skandal mit Augenzwinkern.
Ja. Boah, shit, jetzt muss ich echt, okay, dann hau ich mal den rein. Ich hab's aber gerade nicht bei der, ich bin schlecht vorbereitet. Sagt dir die Münze, ich mach jetzt einfach die Geschichte, die du noch nicht kennst. Die ist mir gestern Abend, als ich im Bett lag, noch eingefallen. Nee, Adal. Sagt dir ein Adal was?
Nee.
Okay. So kannte ich die, ja, gut, aber dann passt es ja. Dann wirkt der Skandal weniger. Okay, also ich habe es irgendwie umgangssprachlich oder so wörtlich in meinem Gehirn noch gespeichert, dass ich nenne lieber nicht die Person aus meinem Umfeld, die dann in unsere Familie, in unser Familienleben eingetreten ist und einen Sack sogenannter Adale mitbrachte. Ich habe mir gemerkt, irische Währung, ja, also alles vor Euro, ganz klar vor Euro-Einführung. Und die hatten dieselbe Größe wie, ich glaube, ein Mark, also eine Mark. Wie, ja. Und haben dann eben das immer wieder als Bezahlung an Automaten verwendet. Also ich wurde schon damals durch, ich nenne keinen Namen, kriminalisiert, indem ich dann zum Beispiel beim BVG, Berliner Verkehrsbetriebe Automaten, mir Fahrscheine eine Zeit lang gezogen habe, indem ich diese Adale, die ungefähr, ich glaube, das ist das wieder, was ich mir nur gemerkt hatte, ungefähr ein Drittel von dem Wert einer deutschen Mark waren und wir dadurch natürlich ein bisschen Kohle in der Familie gespart haben. Also, liebe damaligen BVG-Mitarbeitenden oder Münzentleer-Auto hier Arbeiter, wenn euch Münzen noch in Erinnerung sind, die ihr damals nicht kanntet, ja, hier, Classic Dave ist mit dran schuld. Ja. Oder auch hier beim so Billardtisch-Gedöns, da haben wir die dann auch ab und zu reingeschmissen. Also gibt diverse Automaten, die damals von uns mit diesen Münzen bestückt würden.
Ja, für mehr Finanztipps folgt uns auf sozialen Medien.
Oh Mann, ey.
Ja, tipptopp. Gut, dann komme ich mal zu dem zweiten Platz. Der war so damals in der Schulzeit, so kurz vorm Abi, war diese eine Party so zwischen Legende und Skandal, denn es war eine Hausparty auf dem Land, die Eltern waren nicht da und sind wohlwissentlich ein Wochenende weggefahren, damit wir diese Party veranstalten können. Hätten sie gewusst, was das bedeutet, hätten sie es vermutlich gelassen, denn es waren zwischenzeitlich wohl so um die 100 bis 120 Leute da. Und es war eine Ganzhausparty samt Garten und Pool mit angrenzendem Wald, dementsprechend war auch sexuelle Aktivität vermehrt gegeben in allen Ecken und Enden, die man sich vorstellen kann. Und wir waren, von Alkohol und Musik brauchen wir gar nicht reden, das war sowieso komplett fernab von allem, andere Substanzen durchaus auch. Und ich glaube, der Höhepunkt für die Eltern war, dass wir ein Lagerfeuer hatten und das musste ja am Laufen gehalten werden. Und am Ende sind Leute hergegangen und haben die Saunabretter abgeschraubt und verbrannt, sodass sie nächsten Morgen wiederkamen. Alle Fische im Aquarium waren tot. Der Pool war komplett im Arsch. Die Sauna war teilabgebaut und verbrannt. Ich vermute, das ganze Haus war mit Flaschen und Sperma übersät, gefühlt. Also da waren auf jeden Fall noch Kondome und sonstiges findbar. Problem war, das war meine damalige Freundin und ich war noch da, als die Eltern wiederkamen. Naja, aber es wurde als Legende ist es eingegangen. Es war aber im Elternkreis ein absoluter Skandal, weil, naja, das sprach sich halt rum, was da geschehen war und Wunder, dass keiner schwanger geworden ist. Naja. Ja, aber gerade so die Fische und so, das tat mir dann schon sehr leid.
Ja, das glaube ich. Boah, ich bin echt jetzt am Improvisieren und ich schwanke zwischen betrügerischer Aktivität oder mal doch was anderem. Aber ich glaube, ich bleibe lieber bei den betrügerischen Aktivitäten, weil die sind jetzt verjährt. Die menschlichen Geschichten, die können halt immer noch irgendwie ein bisschen komisch und blöde wirken. Welche von den beiden? Ach, ich glaube, ich nehme erstmal die. Ja, okay. Also meine Top 3 heute sind meine betrügerischen Aktivitäten in meinem Leben. Es gibt noch andere Skandale und vielleicht so von der Außenwirkung her deutlich krassere Skandale. Ich beschränke mich jetzt wieder, wie gesagt, auf die betrügerischen. Und es war das Jahr 2003. Classic Dave, immer noch riesengroßer Wu-Tang-Fan, hatte es aber leider damals verpasst, mit dem damaligen Chefredakteur der MK2, der eine ganze Zeit lang Chefredakteur von Rap.de war, zu dem damaligen Konzert von Cabadonna zu kommen. Weil wir hatten einfach ein Problem mit dem Auto des damaligen Chefredakteurs. Und egal, war ein Sonntag, ich kam nicht zum Konzert, hatte mich umso mehr gefreut, dass ein damaliger Kumpel von mir so aufmerksam war, eine selbstgebrannte Vorab-CD von The Struggle, von diesem Cabadonna-Konzert in Deutschland mitzubringen, mir zu schicken, die er eben für, ich glaube, 10 € auf dem Konzert erworben hatte. Und ja, wie Classic Dave so war damals, bestens vernetzt in der Internet Wu-Tang Fanszene, hatte die CD dann gerippt und einer vermeintlich vertrauenswürdigen Person hat zukommen lassen, die dann auch mit dazu beigetragen hatte, dass die Version von The Struggle, wo die Stücke noch teilweise überhaupt nicht abgemischt waren, dann im Internet gelandet sind und mit überhaupt gar nicht dazu beigetragen haben, dass das Album dann verkaufsmäßig auch ziemlich scheiße lief, ja. Entschuldige, Cappadonna. Es tut mir leid.
Ja, so dolle war es eh nicht, Cappadonna. Gab schon bessere. Ja, schön. Du hast gleich einfach eine ganze Karriere ruiniert.
Ja, genau. Deswegen war ich auf der Deutschland-Tournee vom Wu-Tang Clan, wo ich ja letztens war.
Ja, Respekt.
Der muss ja jetzt wieder hart mal lochen. Schön bei McDonald's die Burger braten.
Ja. Wow. Gut. Ja, mein Platz 1, und ich kann dann tatsächlich nicht um eine etwas entspannendere oder softere Sexgeschichte drumherum. Es geht nicht anders. Wir schrieben das Jahr, ich glaube, lass es 2003 oder 2004 gewesen sein, und Klassenfahrt Eiselmeer. Eine Segelklassenfahrt, eine Woche auf dem Segelschiff mit anpacken. Naja. Aber ich hatte gerade eine neue Freundin und verbunden damit auch die sexuelle Aktivität aufgenommen in den Jahren. Und naja, wenn man erstmal weiß, wie schön das ist, dann will man das auch ungern lassen. Vor allen Dingen, wenn man eine ganze Woche mit seiner Perle auf einem Boot ist, was ja dann irgendwie auch noch eine romantische Komponente beinhaltet. Und so ließ es sich dann regeln, dass zwei ihrer besten Freundinnen vor deren Sechserzimmer Wache gestanden haben, damit wir tagtäglich dort ein wenig Spaß haben konnten. Was die Lehrer natürlich nicht, sie konnten es halt nicht übersehen, weil sie haben es irgendwann spitz gekriegt.
Ist halt ein Boot. So, ihr seid halt ja nicht Boot, in einem Wolkenkratzer, ja.
Ich meine, das Gute ist, ein Boot schaukelt von alleine, da musste ich jetzt nichts zu beitragen. Aber natürlich haben sie es mitbekommen und wollten es auch unterbinden, aber die konnten natürlich diesen Raum nicht einfach so betreten, weil es männliche Lehrer waren, das Mädchenschlafzimmer war und die beiden davor standen und sie nicht reingelassen haben. Und als wir dann von der Klassenfahrt wiederkamen, wusste es die ganze Schule relativ zeitnah. Und in der Lehrerschaft war das ein spannendes Thema. Es hat Gott sei Dank nicht den Weg auf den Elternsprechtag gefunden, weil es den Lehrern, glaube ich, unangenehmer war, dass sie es nicht unterbinden konnten, als dass sie es unbedingt den Eltern mitteilen wollten. Aber ja, es wussten sehr, sehr viele Leute.
Ja.
Und ging wie ein Lauffeuer danach durch die Schule.
Ach, siehst du, bei Lehrerschaft fällt mir noch ein Skandal ein, den hattet ihr, glaube ich, gar nicht geschrieben, oder? Oder erzählt. Also Balisong an Messer eines Mitschülers halten, hatte ich nicht.
Nee, ich glaube nicht.
Ja, na, siehst du, hab ich noch was für eine Top 3 an, Top 3 an Aktivitäten durch Classic Dave, wo eine Waffe zum Einsatz kam. Die kann ich auf jeden Fall locker füllen.
Also wenn wir mal das Thema Waffen haben, dann bist du auf jeden Fall Nummer 1.
Ja, und die Sex-Stories lagere ich dann auch noch in eine andere Folge aus. Okay, aber betrügerische Aktivitäten. Hier vor allem skandalös, weil ich meine Mutter mit einbezogen hatte. Oh shit, ich weiß gar nicht. Boah, ich kenne mich dann doch zu wenig im Strafrecht aus. Ich hoffe, Dokumentenfälschung verjährt auch nach 10 Jahren. Ja. Boah, ich nenne mal vielleicht lieber vorsichtshalber keinen Namen an Organisationen, weshalb ich was gefälscht hatte. Es war auf jeden Fall das Jahr 2002. Zum Sommersemester kam die Story habe ich schon irgendwann mal erzählt. Ich erzähle sie trotzdem ganz, ganz kurz. Meine Mutter kam halt irgendwann nerven. Ey, David, was willst du machen? Nächstes Jahr steht Abi an, danach geht's weiter. Was machst du? Ich so, keine Ahnung. Ich erinnere mich noch an einen Bekannten der Familie, der war charismatisch, war bei der Kriminalpolizei. Ich so, ich will zur Kriminalpolizei. Hatte mich schon beworben. Dann habe ich einen Skandal mit Waffe verursacht, weshalb ich dann die Polizeikarriere für mich an den Nagel hängen konnte. Also kam meine Mutter wieder ums Eck, die dann irgendwie davon mitbekommen hatte, was ich für einen Scheiß da gemacht hatte. Und ich so, keine Ahnung. Dann gab sie mir diesen grünen Studienberufsverführer damals grün in die Hand und ich hatte angefangen zu blättern und bin bei A wie Archivwesen hier hängen geblieben. Das ist auch übrigens hängen geblieben. Das ist das, was bei Guess hängen geblieben ist, dass ich ja Archivar bin, was überhaupt nicht stimmt. Habe ich ein Semester lang studiert, um festzustellen, scheiße, das ist überhaupt nicht das, was ich machen wollte. Und bin dann zur Dokumentation gewechselt, was heute auch kein Arsch kennt. Ist eher so Information Management oder Data Sciences oder was auch immer. Und das wollte ich studieren an der Fachhochschule Potsdam. Und da gab es halt einen NC, den ich nicht erfüllt hatte. Also alternativ Wahl an einer anderen Uni, deren Namen ich nicht nenne.
Ist verjährt. Fünf Jahre oder einen schweren Fall.
Okay, top. Ja, spielt auch nicht so die Rolle.
Nein.
Da war ich dann eingeschrieben für Bibliothekswissenschaft, war ein damaliger Magisterstudiengang. Das heißt, ich brauchte entweder ein anderes Hauptfach oder zwei Nebenfächer, die ich einfach nicht hatte, weil ich, war eh nicht so die Richtung. Boah, der junge Classic Dave ist absolut verloren im Unileben. Und war ich da eingeschrieben und irgendwann kam meine Mutter ums Eck und meinte, du, hier, Kindergeldamt, oder ich weiß nicht, wie das Amt damals hieß, was das Kindergeld verwaltet hat, die brauchen von dir eine Immatrikulationsbescheinigung. Ja. Das Blöde war, ich hatte mich zwar rückgemeldet, hatte auch den Semesterbeitrag gezahlt, fristgerecht, wurde aber exmatrikuliert, eventuell, weil ich kein zweites Hauptfach ausgewählt hatte, weiß ich nicht. Ja. Mhm. Auf jeden Fall wurde ich exmatrikuliert, aber meine Mutter brauchte das Kindergeld. Ich hatte schon meine Stunden auf Arbeit im Behindertenwohnheim auf 20 Wochenstunden reduziert und es hatte dann eben nicht wirklich zum Leben gereicht. Also machte ich mich dran mit Photoshop im Jahre 2002, dann, und ihr könnt euch vorstellen, von dieser Uni, die Immatrikulationsbescheinigung, waren so ganz filigran mit tausenden Linien. Alter, das hat Tage gebraucht, bis ich dann endlich diese Scheiße gefälscht habe, auf halbwegs authentischem Papier farblich ausgedruckt habe. Diese meiner Mutter natürlich nicht gesagt, hier, dein Sohn ist ein Betrüger, in die Hand gedrückt habe, die es eingereicht hatte. Eine Woche später zu mir kam, meinte, du, die brauchen jetzt auch noch deinen Studentenausweis. Ich so, fuck, ist aufgeflogen, scheiße. Ich lande auf jeden Fall im Knast, okay, scheiß drauf. Ich hab ja schon diese Scheiße mich da reingeritten. Jetzt fälsche ich auch noch den Studentenausweis. Abgegeben, meine Mutter eingereicht und zack, eine Woche später ist das Kindergeld geflossen. Also, ja, erfolgreich geschafft. Ich hatte mich dann, als ich komplett durch war, eben, konnte ich ja wechseln an die andere Hochschule, habe das fertig studiert und danach habe ich mich dann an die andere Uni gewandt, meinte, hier, vor 4 Jahren, im Jahr 2002, hatte ich mich rückmelden wollen, habe den Semesterbeitrag gezahlt, aber wurde exmatrikuliert. Ich hätte gerne, ja, die Gebühren wieder. Und das haben sie dann auch schnell wieder zurückerstattet. Ja, egal. Also das war schon ja, dokumentenfälschungsmäßig ein Skandal. Meine Mutter kennt die Geschichte mittlerweile, so wie eigentlich die meisten Verfehlungen in meiner Jugendzeit und jungen Erwachsenenzeit. Mutti, ich lieb dir.
Ja, das sind doch schöne Schlussworte. Ja, deswegen, wir sind genauso skandalös wie die Filme manchmal.
Oder
aber das meiste liegt in der Vergangenheit, jetzt sind wir rechtschaffende,
absolut
tapfere Bürger, die ihre Verpflichtungen einhalten und das muss ich nämlich jetzt auch tun, denn ich bin zum Kino verabredet und das werde ich auch entsprechend wahrnehmen, so dass wir am Ende sind. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dran, habt vielleicht noch ein bisschen was mitgenommen, was ihr noch nicht wusstet, sei es ein Filmtipp oder irgendwelche deutschen rechtlichen Absurditäten. Und wir können schon mal sagen, die nächste Folge, die kommt, wird etwas weniger skandalöser und deutlich bunter. Lasst euch überraschen, was es da für euch gibt. In diesem Sinne sage ich, macht's gut, schöne Ostern, bis dann.
Peace.